So, da wären wir. Na, ist das eine Überraschung oder was?
Also, ich weiß nicht. War ja eigentlich eine gute Idee mit diesem Ausflug. Aber auf einen Reiterhof? Also, mich kriegt er nicht in den Sattel.
Na, also mich auch nicht. Hey Sepp, hattest du nicht mal erzählt, dass du allergisch auf Heu und Pferdehaar reagierst?
Ich glaube, das sollte ja heißen.
Jetzt gebt der Sache doch erstmal eine Chance. Vor allem du, Stefan. Gordon hat das doch alles nur für dich gemacht.
Stimmt. Als Entschuldigung für die Sache letztes Mal mit diesem Waterboarding und... Stefan?
Warum liegt er denn verkrüppelt zittern auf dem Boden?
Er steht unter Schock. Die Erinnerung war wohl zu viel für ihn.
Die Ratte. Nicht die Ratte.
Ja, vielleicht lassen wir ihn erstmal da liegen, bis er sich beruhigt hat.
Und wo ist Gordon schon wieder hin?
Da bin ich! Na, da staunt ihr was? Das ist meine eigentliche Überraschung.
Reitest du da echt ein...
Ein Robotpferd? So wie Stridor? Ganz richtig, Matthias!
Boah, Wahnsinn! Wie hast du das denn hingekriegt?
Oh, war gar nicht so schwer, wenn man sich auskennt.
Also für mich sieht das eher aus, als hättest du einem normalen Pferd einfach eine Rüstung aus Holz und Blech angezogen.
Holz und Blech?
Stimmt, jetzt sehe ich's auch.
Echt jetzt?
So genau braucht man da jetzt gar nicht...
Ja, da, schau. Da unten kannst du die Pferdehaare sehen.
Boah, tatsächlich. Oh nein, meine Allergie.
Nein, nicht niesen, selbst. Ich kann den Gaul nicht. Ah!
Verdammt, das Pferd geht durch.
Es rennt davon.
Und direkt über den armen Stefan drüber.
Weg sind sie.
Und was machen wir jetzt?
Na was wohl? Auf YouTube stellen natürlich.
Hast du es etwa alles gefilmt?
Mensch, Matthias, was würden wir nur ohne dich machen?
Das semanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute traben wir im Galopp durch die Themen.
So ist es. Wir reden nämlich über den kommenden Moto Classic Stridor.
In den News haben wir unter anderem das ominöse neue Moto Miniset dabei.
Gott sei Dank, ich dachte schon, es gibt wieder was zum Kinofilm.
Also eigentlich?
Was eigentlich? Du meinst doch nicht etwa das?
Nee, Gordon. Matthias meinte nur, dass wir eigentlich auch noch ein paar Hörerfragen beantworten.
Ach so, das ist ja prima.
Ja, genau. Ja, das und mehr hört ihr jetzt in Ausgabe 132 des Himänischen Quartetts mit dem galoppierenden Sebastian Vogel aka Wiley,
dem gepanzerten Michael Reitmeier aka Breitbart 14,
dem aus den Nüstern schnaubenden Matthias Köstler aka Melko 23
und Robotpferd Volkmar aka The Formless One.
Viel Spaß!
Das semanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.
Ja, meine Herren, Mensch, jetzt haben wir ein Wochenende hinter uns gehabt für den April. Richtig sommerlich ist es gewesen. Ja, da muss ich direkt mal fragen, Gordon, in Bayern haben wir Biergärten. Habt ihr sowas bei euch eigentlich auch irgendwo in der Richtung auf Sylt oder war es bei euch doch noch zu kalt?
Also wir haben natürlich ganz normale Restaurants oder so, die dann eben auch Außensitzmöglichkeiten haben. Wir hatten so ein, zwei Tage jetzt, also zum Beispiel letzten Donnerstag, da hatten wir hier dann doch 23 Grad. Das war schon sehr angenehm. Aber jetzt ist es doch wieder runtergegangen. Es war halt sonnig die letzten Tage immer, aber so 15 Grad pendelt sich das dann eher ein.
Oh, ja, ist doch ein bisschen kühler. Also allein heute habe ich noch bei uns gemerkt, dass es, obwohl Regen angekündigt war, zumindest in München prackerl heiß war. Michael, warst du eigentlich am Wochenende dann mal irgendwo draußen, hast dir eine halbe gegönnt oder warst du eher in Action?
Ne, das auch. Ich war auf dem Flohmarkt auf der Theresienwiese, der größte Flohmarkt in Bayern, der immer absolutes Chaos auch ist, weil so viele Verkäufer dran sind. Und ich war da mit meiner Freundin, wir waren um kurz vor 7 dran und sind dann bis circa 10 durchgegangen. Dann wurde es aber schon so brütend heiß in diesem Kessel. Und da ist ja nebenan das Frühlingsfest auch. Da haben wir uns dann eine Abkühlung in Form eines Radlers gegönnt und dann sind wir noch mal ein paar Runden über den Flohmarkt gegangen, aber da war einfach zu viel, da war zu viel los und es war einfach zu heiß dann um die Mittagszeit.
Naja, aber Theresienwiese Flohmarkt, seit ich hier in Bayern wohne, was ja jetzt auch schon seit 2002 ist, nehme ich mir jedes Jahr vor, mal dahin zu gehen, jedes Mal verpasse ich es, da bin ich schon durchaus ein bisschen neidisch. Matthias, warst du da auch oder war das für dich eher nichts?
Ich glaube, ich habe es vergessen, dass der ist, aber ich hätte auch keine Zeit gehabt, weil ich das ganze Wochenende, beziehungsweise Freitag, Samstag, war ich eingeteilt für die Kinder, weil meine Frau weggefahren ist und ja, da war ich dann eigentlich den ganzen Tag im Garten, beziehungsweise am Freitagnachmittag hatte ich noch mit meiner Tochter, war so eine Kindergartenveranstaltung mit den Vätern, so eine Schnitzeljagd durch unsere Kleinstadt. Oh. Das war ganz witzig. Und eben am Samstag ja, war eigentlich nur Garten. Also ich habe dann tatsächlich auch mal ein bisschen Rasen gemäht und ja, mit den Kindern Trampolin gekupft und Sandkasten und was man so alles im Garten macht. Und ja, war natürlich super, dass das so ein Wetter war jetzt dieses Wochenende und eigentlich auch schon das Wochenende davor. Das war ja auch schon gut.
Ja, gutes Wetter hoffe ich, dass wir auch heute eine Aufnahme haben werden, beziehungsweise dass ihr Hörer von uns gutes Wetter hören werdet. Die letzte Folge, da waren wir nicht ganz so gut wettermäßig bei unserem Hauptthema, den PowerCon Exclusives. Ich glaube, da haben wir heute eine etwas bessere Chance. Aber bevor wir zu den Neuigkeiten kommen, gehen wir doch direkt mal zu den heutigen Hörerfragen über. Da habe ich jetzt 4 Stück. Ich glaube, damit ist nur noch eine übrig, die nämlich vom Polygonus. Die hebe ich mir extra auf, wenn er wieder bei uns als Wechselhost dabei ist. Und ja, die erste Frage, die wurde von CJM High gestellt. Der meint, beim Geburtstag meines Sohnes habe ich einfach mal meine riesige Moto-Vintage-Kiste mit Bogen, Fahrzeugen und Figuren aus dem Keller ins Wohnzimmer geholt. Die Kinder haben alle, und zwar wirklich alle, mit einer Begeisterung mit den Sachen gespielt, und zwar bis es Abendessen gab. Besonders die Action-Features kamen super an. Und jetzt die Frage, meint ihr nicht auch, dass sowas wieder laufen würde, gerade jetzt, da die Eltern die Spielzeuge noch kennen und sie den lieben Kleinen kaufen würden? Ja, Michael, ich frage dich mal als erstes, glaubst du, dass sowas heute noch eine große Chance hat bei den Kiddies?
Schwer zu sagen. Es ist ja genau das Thema mit den Neo-Vintages. Wenn die wieder im Laden hängen würden, könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere Vater seinen Kindern paar von den Figuren mitnehmen würde, beziehungsweise vielleicht auch insgeheim für sich selbst und dann halt den Kindern geben. Die Action-Features waren einfach damals grandios. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die bei den Kindern heutzutage auch noch ziehen. Ich selbst habe keine Kinder, also von dem her kann ich nicht viel dazu sagen. Aber da, wenn dann ein Haufen Kinder zusammen sind und die ganze Box mit Masters-Figuren hingestellt wird, glaube ich schon, dass die mit Begeisterung spielen. Die Frage ist nur, ich habe ja erzählt, ich war beim Flohmarkt. Man sieht auch auf dem Flohmarkt zwar viele Kinder, aber man sieht kaum noch Actionfiguren. Einzige Ausnahme im Prinzip ist Star Wars. Gibt's ohne Ende Actionfiguren noch, aber da kenne ich mich bei den neuen eigentlich wenig aus. Ich glaube, die haben nicht wirklich Action-Features. Ich meine, die Black Series sowieso nicht. Und ich weiß nicht, wie es mit den anderen Figuren aussieht, ob die Action-Features haben. Keine Ahnung, vielleicht kann euch jemand von euch was dazu sagen.
Ja, teils. Es gibt schon Figuren mit Action-Features heutzutage noch. Es ist natürlich, man merkt irgendwo, Action-Figuren sind aus meiner Sicht eher sowas, was immer mehr Richtung Sammlermarkt geht und eher so sporadisch Kinder greifen kann. Aber wenn man jetzt zum Beispiel zum kommenden Avengers-Film sieht, da gibt es jetzt auch Figuren mit Action-Figuren drin, Action-Features drin. Und ja, Ben 10 ist so eine Toyline, die ich mich erinnere, da waren immer Features bei den Figuren auch dabei, bis heute noch. Bei den Turtles gibt's immer wieder mal Features, zumindest so, was Deluxe-Figuren betrifft, die dann ein bisschen größer oder so sind, ist schon noch vorhanden.
Es ist ja so jetzt zu dem Jurassic World Fallen Kingdom, da hat ja jetzt Mattel auch die Lizenz für die Spielzeuge und die hauen ja da auch ordentlich jetzt raus. Und da haben natürlich vor allem dann die Dinosaurier-Action-Features. Also jetzt heute habe ich gerade gesehen, dass da auch welche so dieses klassische Verletzungsfeature haben, dass du halt da hinklopfen kannst und dann haben sie so eine Wunde, wo das so Also so Battle Armor He-Man-mäßig so runterklappt.
Also wie bei Jurassic Park früher? War das nicht auch irgendwie so mit...
Ja, hat man das doch so rausnehmen können irgendwie. Da war das
eher
so eine Lücke, die man da raus... Also so ein Deckel, den man da rausgenommen hat. So kann ich mich erinnern. Also, und halt, ich glaube, der große Tyrannosaurus Rex, der kann ja auch Zeug verschlucken und so Sachen.
Moment, davon habe ich neulich irgendwas gelesen. Auf Facebook habe ich da irgendein Review gesehen, habe dann kurz weggeklickt, dann nie wieder gefunden, typisch Facebook. Habe ich das da richtig verstanden? Es gibt einen T-Rex von der Toyline, der komplette Figuren verschlucken und dann irgendwie wieder auskacken kann?
Ja, sozusagen. Also ich habe mir tatsächlich das Video jetzt auch nicht angeschaut vom Pixel, denn glaube ich war das... Aber er war, glaube ich, schon sehr begeistert.
Alter, den muss ich haben.
Der heißt, glaube ich, Ultimate T-Rex oder so. Ja.
Okay, aber wir kommen ein bisschen vom Thema weg, wenn wir jetzt über die Begeisterung von uns reden. Matthias, glaubst du, dass sich Kinder auch vor allem ein bisschen länger als nur gefühlte 2 Minuten begeistern lassen würden heute noch?
Also es ist tatsächlich so, dass meine Tochter, die spult ja wirklich, also die spult mit meinen Classics, also mit den Princess of Power Figuren und den anderen gebe ich ja auch manchmal welche, weil ich eigentlich jetzt mittlerweile davon ausgekommen, dass es nicht kaputt macht und dass sie gut damit umgeht. Und die spult da wirklich, so weit möglich, die haben ja jetzt keine Action-Features, aber zum Beispiel die Vermister, die baut sie dann immer wieder um von Nixe in Mensch oder verwandelt halt den Swiftwind und den Arrow immer wieder mit Flügeln und ohne Flügel, soweit sie die Flügel wieder rauskriegt, weil die sind ja so relativ schwer zum rein- und rausstecken, das muss ich dann immer machen. Aber die ist da eigentlich immer schon stundenlang gut mal beschäftigt und die macht halt dann immer diese Rollenspiele, dass die halt dann irgendwelche Abenteuer erleben. Also es ist tatsächlich so. Aber ich weiß auch nicht, ob da jetzt ein Spielzeughersteller, es ist ja auch immer ein gewisses Risiko, ja, da erstmal so eine gewisse Menge an Figuren herzustellen und die dann auf den Markt zu schmeißen. Und wie gesagt, es ist was anderes, wie wenn da eine riesige Kiste umsonst da liegt und dann halt damit gespielt werden kann, als wenn wirklich Kinder ihre Eltern überzeugen müssen oder ihre Weihnachtswünsche entsprechend anpassen müssen, dass sie dann eben eine oder zwei Figuren kriegen. Und das dann auch über einen längeren Zeitraum. Also das ist, glaube ich, ein bisschen was anderes, als wenn du jetzt einfach halt eine Kiste dastehst und die man dann halt entsprechend dann zur Verfügung hat und wo man dann gleich spulen kann. Also, wie gesagt, also ich glaube, schwierig. Das ist echt schwer abzuschätzen. Aber ich glaube fast, dass das aktuell nicht mehr so einfach ist.
Also dieses Argument finde ich ziemlich gut mit dem irgendwo, dass es, wenn man eine Kiste fertig hinstellt, was anderes ist, als wenn man das über Wochen und Monate irgendwo Stück für Stück gekauft kriegen muss, weil dann die Kinder auch irgendwie mit dem Kopf natürlich dabei bleiben müssen.
Genau.
Gordon, wie siehst du das?
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also es liegt ja einfach daran, dass die Aufmerksamkeitsspanne auch mittlerweile viel kürzer ist. Das wird sie auch bei Erwachsenen. Das ist ja auch nachgewiesen und bei Kindern sieht man das halt sehr häufig und es sind halt ganz viele Sachen, die einfach mittlerweile deutlich schnelllebiger sind als damals, ne? Also das siehst du auch an der Musik oder sowas. Wann ist das schon nochmal so, dass irgendein Hit wirklich, keine Ahnung, 20 Wochen auf der 1 bleibt oder sowas, ne? Das passiert eigentlich selten. Also, und das liegt einfach daran, dass halt mittlerweile so viele Eindrücke auf jeden hereingehen. Du hast gefühlt 1000 Fernsehprogramme, du hast alle möglichen Online-Möglichkeiten und du hast ein Konglomerat an Videospielkonsolen, die dir alles offerieren, was du im Endeffekt haben willst. Also so viele Spiele, die du in deinem gesamten Leben nicht spielen kannst. Es hat ja eigentlich auch alles überhaupt keine Wertigkeit mehr. Ne, wenn man jetzt überlegt, Mann, wenn sich jemand von uns damals für einen C64er, für einen Amiga, für einen Super Nintendo ein Spiel gekauft hat, dann hat man da sein Taschengeld oder sein Zeitungsaustraggeld mühselig zusammengekratzt und dann hast du dieses Spiel gekauft und wenn das Spiel beschissen programmiert war, interessierte dich das nicht, du hast es trotzdem gezockt, bis dir die Finger geblutet haben, so, weil du dein scheiß Geld dafür ausgegeben hast und es war einfach verdammt teuer. heute ist es halt eher so, dass, als jedes Jahr auch bei mir immer wieder an der Arbeit in der Schule, dass die Eltern dann sagen, ja, und dann kaufe ich ihm mal das und dann kaufe ich ihm mal das und ach ja, das gab es jetzt auch gerade im Angebot und es ist dann auch nicht so problematisch und und so ist es ja natürlich dann auch, ne? Du hast dann irgendwie einen PlayStation-Shop, wo dann die Kinder selber schon gucken können und dann sehen, oh, das Spiel, das vorher 20 Mark Euro natürlich jetzt gekostet hat, kostet jetzt irgendwie 4 Euro, weil es gerade ein Sale ist, ja, oder ein Steam-Sale oder sonst irgendwie was. Und dann können die sich natürlich gleich irgendwie 12 Spiele wieder neu holen. Und das hat halt alles überhaupt gar keine Relevanz mehr. Du kannst dir alles downloaden, Musik hat keine Relevanz mehr. Ja, Kinder haben heutzutage auf ihrem Handy über 1000 Songs und kennen nicht mal 20 davon. Und ich denke, so ähnlich ist das da halt auch. Wenn du dann nämlich anfängst mit Einzelfiguren, ja klar, dann hast du so Einzelfiguren, aber dann kommt schon wieder was Neues und dann ist da wieder irgendwas interessant und oh, vielleicht finde ich das auch ganz gut und schon liegt die Figur irgendwie in der Ecke und du hast im Endeffekt dann vielleicht 3 Figuren gekauft von 50, die produziert wurden.
Das würde ich tatsächlich aus eigener Erfahrung bestätigen, was vor allem meinen Sohn betrifft. Der hat so seine Phasen gehabt, der hat eine Turtles-Phase gehabt, der hat eine Batman-Phase gehabt, jetzt zu seinem letzten Geburtstag hat er einige Sets von Roblox gekriegt und Lego-Minecraft-Sets bekommen und ich habe wirklich gemerkt, irgendwo, wenn das gerade bei den Turtles war das halt so krass, man hat halt auch nicht irgendwo, gerade wenn man 3 Kinder hat und noch alles irgendwo finanzieren will, die Kohle irgendwo innerhalb von einem Monat dem 8 Figuren zu holen. Ich habe dem ganz am Anfang dann irgendwie 4 geholt, dann hat er das Playset zum Geburtstag gekriegt und damit wurde dann gespielt, aber da musste dann wirklich ein reger Nachschub eigentlich kommen, damit er am Ball bleiben konnte, weil ansonsten irgendwie schon wieder 1000 andere Sachen irgendwo interessant werden konnten. Das war schon krass, so der Kampf gegen das Vergessen sozusagen, was ich natürlich dann jetzt auch nicht ausgetragen habe, um Gottes Willen, der soll sich ja selber auch schön aussuchen, was er will. Aber das ist mit ganz vielen Sachen dort gewesen, wenn da nicht irgendwo ein sehr heftiger quasi Merchandise-Fluss gekommen ist, stand um die Ecke schon wieder das nächste Teil an. Und da haben sich Videospiele bei ihm noch irgendwo länger gehalten, als dass man dann sagen konnte, Actionfiguren in dem Sinne sind voll das Ding gewesen. Die waren eher so, lustigerweise, früher waren Videospiele ja so das begleitende Medium zu den Action-Toys und jetzt ist es genau umgekehrt gewesen. Die Actionfiguren waren das begleitende Medium zu dem sonstigen, was er da hatte.
Ja, genau. Und das machen ja mittlerweile auch viele Spiele, also was weiß ich, Skylanders oder so, ne, haben das dann irgendwie gemacht und da werden dann irgendwie, werden dann irgendwie die ganzen Figuren dazu und die kannst du dann noch einscannen lassen, was sie ja dann auch bei Lego Dimensions gemacht haben oder wo du dann die Lego-Figuren im Einzelnen dazu bekommen hast und jede Lego-Figur, die du dir gekauft hast, die kannst du dann scannen und dann erscheint sie im Spiel und wird freigeschaltet und solche Dinger und dann gibt's ja das Disney Universe und das Nintendo wie heißen die Dinger?
Amiibos.
Amiibos, genau. Ne? Das ist dann ja auch noch alles irgendwie sowas, was dann da wieder dazu kommt.
Und selbst das ist mittlerweile schon im deutlichen Sinken begriffen. Ja, Sony hat ja aufgehört, weil es nicht rentabel genug war. Genau. Die Skylander-Sachen, da merkt man auch schon, dass das so ja sein Endlichkeitsding gefunden hat.
Aber lustigerweise spult meine Tochter auch gern mit den Amiibos, obwohl die ja eigentlich, die können sich ja nicht bewegen, aber die nimmt sich da immer vor allem die Mario, also halt logischerweise die Prinzessinnen, Peach und Daisy, aber dann auch die anderen. Und spult mit denen. Also das ist auch irgendwo ganz lustig, immer anzuschauen. Aber ja, genau, wie es so ist, die meinen dann immer, ja, wenn wir noch mehr Amiibo-Figuren oder eben so Figuren rausbringen, dann haben wir ja dann, wenn wir in einem Jahr doppelt so viele rausbringen, dann machen wir doppelt den Umsatz und dann ist das überraschenderweise nicht so, weil die Leute nicht das Doppelte kaufen und dann stellen sie es ein. Also das ist immer wieder faszinierend.
Ja, genau. Und das ist eben genau das Ding. Es hat ja auch meistens gar nicht unbedingt was damit zu tun, wie viele tolle Features die Action-Figuren haben. Es geht darum gar nicht. Es geht oftmals auch irgendwie nur um cooles Design oder sonst irgendwie was. So, ansonsten hätten ja damals auch viele gar nicht Monster My Pocket oder so gesammelt. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass die Kinder die alle nur gesammelt haben, um sie dann an der Wand stehen zu haben.
Ja. Könnte auch ganz interessant werden jetzt, wenn angenommen diese She-Ra-Serie auf Netflix wird ein Riesenerfolg, ob dann vielleicht irgendeine Form von Merchandise kommt. Nein,
kann schon sein.
Und das dann halt auch wahrscheinlich, wie ich gerade gesagt habe, nur kurzzeitig zieht. Aber wenn das ein Erfolg wird, wäre es ja immerhin schön, wenn irgendwas dazu rauskommen wird.
Stimmt, dazu haben wir erstaunlich wenig bisher auch gehört, dass irgendein Merchandise geplant wäre, obwohl mit Sicherheit welches kommen wird. Aber was Matthias gerade eben gesagt hat, da möchte ich nur noch kurz drauf eingehen. Ich glaube, es ist auch eine Altersgeschichte. Ich merke das halt auch in einem bestimmten Alter, gerade so Kindergarten, Grundschulzeit, war das bei meinen Kindern auch sehr wurscht irgendwie, wie beweglich Figuren waren. Da ging es irgendwie wirklich drum, wie cool die Designs sind. Und dann wurde auch mit unbeweglichen Figuren gespielt. Und jetzt ist es allmählich so, ja, unbewegliche Figuren werden zwar noch genommen, quasi, wenn sie mit was spielen, aber dann eher so in der Not, wenn man nichts in dem Sinne Besseres hat. Ich merke halt schon, je älter sie werden, desto wählerischer werden sie auch bei den ganzen Sachen.
Wobei ich mich erinnern kann, früher, als ich selbst Kind war, haben mir eigentlich schon die Figuren mit den Action-Features am besten gefallen. Obwohl er schnell kaputt war, Webster mit seinem Haken, der sich hochziehen konnte, oder Mechaneck mit dem Drehkopf, also die einfach nur Figuren, die in Anführungszeichen nur den Hüftschwung hatten, mit denen habe ich natürlich auch gespielt, aber die mit den Action-Features waren irgend schon was Spezielles.
Das hat ja auch den Reiz von Moto ausgemacht. Ich glaube auch nicht, dass es irgendwo schlecht laufen würde, wenn Figuren mit Action-Features wiederkommen. Ich fürchte nur eher, dass wir wieder so eine Schiene fahren sehen werden, wie es mittlerweile bei vielen Toylines ist. Du hast irgendwie so kleine Figuren, die irgendwie aussehen wie früher irgendwie McDonald's Happy Meal Zeug, was du für Oma sonst quasi gekriegt hast. Dafür musst du dann schon 10 Euro löhnen. Da hast du dann irgendwie schlechte Bemalung, schlechte Modellierung und vielleicht eine Waffe. Und dann hast du irgendwelche 20 Euro teuren Deluxe-Figuren, die dann Action-Features haben. Das wäre so meine Befürchtung. Nicht mehr wie bei Masters, das ich halt wirklich cool fand. Du hast zwar hier und da deine Deluxe-Figuren auch gehabt, aber jede Figur hatte halt irgendeine Art von Besonderheit dabei. Das fehlt aus meiner Sicht bei manchen Toylines heute.
Ich wollte gerade sagen, ja, mit Sicherheit ist das so. Und es wird natürlich auch viel mehr oder vermehrt, habe ich auch irgendwie das Gefühl, darauf geachtet, so wie viel funktioniert da und oh, das funktioniert jetzt nicht mehr. Ja, dann egal, das ist für uns nicht der Hauptaufhänger, schmeiß raus. Ne? Und das ist eben, glaube ich, auch so ein ganz großes Problem, so dass natürlich auch viele sich nicht mehr mit den Figuren etc. halt aufhalten. Und ich denke einfach so, in den Punkten bleibt es dann im Endeffekt auch hängen. Also deswegen mache ich mir da nicht so ganz große Hoffnung, ob das tatsächlich mit den Actionfiguren irgendwie nochmal klappt. Ich könnte mir dann eher vorstellen, dass Actionfiguren, die dann vielleicht auch zu einem laufenden Medium sind oder so, dass die dann irgendwie funktionieren. Und ich meine auch jetzt eher eine Serie als einen Film, weil, ja, weiß ich nicht, Filme sind wahrscheinlich auch immer zu kurzlebig.
Ich glaube, da kommt es wirklich drauf an, dass man das große Glück hat, dass dann da irgendwo man auf allen möglichen medialen Kanälen mit Zeug befüttert wird und dann halt eben auch ganz viele verschiedene Merchandise-Sachen hat. Was aus meiner Sicht auch so ein Zeichen der Individualisierung der Gesellschaft ist, dass die Leute halt nicht mehr irgendwo eine Sache alle kaufen, sondern verschiedenste Leute wollen auf verschiedenste Weise angesprochen werden. Da gibt's halt klassische Actionfiguren in allen möglichen Größen. Dann gibt es ausgereiftere Actionfiguren für den Erwachsenenmarkt, dann gibt es gar keine Actionfiguren, sondern Videospiele und davon auch wieder für jede Altersgruppe irgendwo verschiedenste Sachen. Ich glaube, das ist mehr denn je heutzutage irgendwo das Ding, dass du sehr viele Sachen holen musst, um die individuellen Gruppierungen abzugreifen.
Ja, durchaus möglich.
Der Gordon hat vorhin schon ein lustiges Thema angesprochen, Monster in My Pocket. Dazu kommen wir später indirekt auch noch. Aber zuerst würde ich mal an den Matthias übergeben zur Frage Nummer 2.
Ja, und zwar ist die vom Dirk Heyer. Wie schätzt ihr denn die Chancen ein, dass Super 7 vielleicht auch nochmal ein Release der alten Figuren startet? Bei den Ultimates gab es ja nochmal einen Schwung mit alten Charakteren. Mit den Filmation-Figuren kann ich jetzt nichts anfangen und hoffe, dass da nochmal was kommt. Also von den alten Figuren. Habt ihr da genauere Infos? Hat Super 7 mal was gesagt? Gibt's jetzt nur noch so Randcharaktere aus der hintersten Ecke von irgendwelchen Comics oder der TV-Serie?
Was meint er denn jetzt mit alten Figuren? Von den Neo-Vintages oder von den Classics?
Ich glaube, der meint die ersten Figuren der Classics, also so wie die Ultimates.
So glaube ich nicht.
Also Sebastian, du hast doch immer genauere Infos. Hat dir Super 7 mal was gesagt?
Ich kenne ja schon Super 7s kompletten Fahrplan bis 2025. Oh, ja. Ja, am Arsch. Ja. Ja, also Ass-Man kommt auch noch raus. Nein, also Spaß beiseite. Ja, Also das mit den Ultimates, das wird ja immer wieder mal aufgebracht irgendwo. Die kamen ja wirklich gut an und da wurde gesagt, Mensch, Super Seven, mach doch gerne die Ultimates nochmal weiter. Am besten auch mit Figuren irgendwo, die die Leute bisher irgendwo selten gekriegt haben, wie Fisto, vollkommen egal, wie gut oder schlecht es sich vielleicht verkaufen würde. Wobei ich denke, zumindest eine zweite Wave könnte sich grundlegend noch mit ein paar weiteren Kerncharakteren verkaufen. Aber es ist halt tatsächlich so, mit den Ultimates ist zumindest Stand jetzt nichts geplant. Man weiß natürlich nicht, ob Super Seven da nicht nochmal was bringt, aber ich glaube, die tun sich damit allein schon deswegen schwer, weil die Ultimates damals ja über Mattels Fabrik gemacht wurden, auch mit den Mattel-Formen, an die Super Seven ja irgendwie bisher zum Großteil zumindest, wird später auch nochmal ein Thema sein, aber zum Großteil kommt Super Seven an die auch nicht mehr so ran und damals schnell irgendwo einen, keine Ahnung, Ultimate Man-at-Arms oder Moto Classics, die nochmal rauszubringen, wird schwierig. Und reine Re-Release ist, glaube ich, auch irgendwo nicht dran, wenn man schon deutlich merkt, dass Super Seven jetzt stark auf Filmation setzt. Das kann man jetzt gut oder schlecht sehen. Ich sehe es halt tatsächlich irgendwo so, dass ich es von Super Sevens Seite aus irgendwo verstehe. Bei den Filmation-Figuren kommen jetzt halt viele Kerncharaktere gerade raus. Da schlagen natürlich mehr Sammler zu, als eben irgendwelche Randcharaktere von Moto Classics zu kaufen. Das hat Super Seven bemerkt und sagt jetzt dann natürlich, okay, da fokussieren wir uns natürlich stark drauf. Kann man irgendwo verstehen. Sieht man ja auch in den Powercon Exclusives. Die Filmation Toiler nimmt halt scheinbar mittlerweile einen viel größeren Stellenwert ein, weil sich die Sachen auch besser verkaufen. Das bringt die Sache halt mit sich. Und deswegen denke ich, dass Super Seven jetzt eher auf Filmation auch deswegen gehen wird, weil es einfach leichter zu produzieren sein wird. Da macht man halt dafür neue Formen, hat da aber in der Regel nicht ganz so viele Bemalungsdetails. Man muss vor allem nicht so viel Zubehör und Dreingaben dazu machen. Man muss nicht mehr zwanghaft eine abnehmbare Rüstung machen, sondern macht einfach einen neuen Torso draus, was billiger ist. Es ist halt einfach das rentablere Geschäft. Und wenn es um die Classics geht, würde ich halt tatsächlich empfehlen, immer sehr genau zu überlegen, welche Figuren fände ich denn jetzt wirklich cool, welcher Charakter ist mir denn jetzt besonders wichtig, was kostet der aktuell, ist mir das Geld was wert, kriege ich vielleicht über Kanäle wie Played Eternia, gibt es ja auch immer wieder Angebote, wo man durchaus Schnäppchen auch machen kann und dann holt man sich da sukzessive die Figuren, die man bisher noch nicht hat, aber auf Re-Releases zu warten oder auf Ultimate Edition Figuren, ich glaube, da wird man ziemlich alt, bevor man damit nochmal seine Sachen zusammenkriegt.
Ich könnte mir auch vorstellen, aber dass, wie du gesagt hast, Sepp, bei den Ultimates, dass da hauptsächlich an den nicht vorhandenen Formen scheitert. Wenn die Formen da wären, hätte ich, glaube ich, schon, dass Super Seven unter Umständen noch was rausgebracht hätte, weil das eigentlich für Super Seven ein leicht verdientes Geld ist letztendlich. Aber die Formen, diese Molds sind ja mit das teuerste. Deswegen habe ich mich schon, oder ich glaube, die Bemalung ist auch noch ziemlich teuer, deswegen die fehlenden Bemalungsdetails bei den Filmation-Figuren teilweise. Was ich mich allerdings gefragt habe, wenn die jetzt wirklich teilweise wirklich neue Oberkörper gestalten ohne abnehmbare Rüstung, ist es nicht auf Dauer günstiger, wenn sie immer wieder den gleichen Oberkörper machen und dann einfach neue Rüstungen produzieren? Das müsste doch eigentlich günstiger sein, als immer wieder einen komplett neuen Oberkörper zu formen.
Ich glaube, sie machen das teils, mal so. Bei dem Spiker zum Beispiel hat es sich jetzt wahrscheinlich besser gelohnt, auch aus ästhetischen Gründen, dass man irgendwo diesen Torso gemacht hat, als dass man da nochmal so einen Brustpanzer über einen normalen Körper stülpt. Dann hatten sie mittlerweile ja auch irgendwo diesen etwas schmäleren Torso für Triclops gehabt. Bei Hordak hat es sich wieder gelohnt, einen eigenen Torso zu machen. Aber ich glaube, sowas wie den Triclops-Torso, den werden sie halt regelmäßig recyceln, dass sie da sehr individuell vorgehen, wie für sie das beste Ergebnis bei rauskommt. Aber du hast es schon gesagt, Bemalungsdetails und sowas sind halt auch geringer. Und ich glaube, allein deswegen ist es für die dahingehend schon etwas günstiger, als wenn sie jetzt eine Moto Classics Figur mit typischerweise mindestens zwei Zubehören, eher noch mehr und 1000 Wechselköpfen und so.
Ja, macht Sinn.
Ja, Frage Nummer 3 würde ich sagen, machen wir mal, beziehungsweise Gordon, magst du die stellen?
Ja, und zwar The Brainless One. Sind die Mythic Legions Figuren eigentlich auch mal erwähnenswert fürs die DHQ? Immerhin sind sie von den Four Horsemen designed und es gibt gerade zwei Varianten, die so nah an He-Man und Skelly angelehnt sind wie nur möglich. Zudem sind sie in der Umsetzung zum Beispiel beim Kaschieren der Gelenke recht revolutionär ausgefallen. Was meinst du, Matthias?
Ja, weil ich zufälligerweise habe ich die zwei auch.
Nein.
Doch.
Oh.
Das war auch eine der Aktivitäten von mir am Wochenende im Garten. Da habe ich die ausgepackt und ein bisschen aufgestellt und fotografiert. Also das sind ja, der eine heißt Edemon, das ist quasi ein He-Man, eine He-Man-Hommage, und der andere heißt Keltus und das ist eine Skeletor-Hommage.
Oh, Edemon und Keltus, ich verstehe jetzt.
Aha, ja genau, okay, gar nicht schlecht. Und es gab ja schon mal eine, es gab ja mal diesen Ork, der in den Farben von Man at Arms war. Und jetzt kommen ja schon wieder neue raus, die und zwar eine, das ist eigentlich eine Vampirfrau, glaube ich, und zwar in den Farben von Evelyn. Und was war noch? Genau, ein Battle Cat Man. Also sehr, sehr cool. Ja, also Mythic Legions ist ja so eine eigene Toyline von den Four Horsemen, die sie über Kickstarter, also über Crowdfunding finanzieren. Und ja, man muss schon sagen, die sind wirklich, da sieht man, dass die wirklich Erfahrung haben, was das intelligente Recyceln von Körperteilen und die Anordnung, also eben die Art von Artikulationen haben. Und das ist echt schlau gemacht alles. Und du merkst, sie machen sich eben Gedanken, wie sie die Teile gut kombinieren, damit da, obwohl es die gleichen Teile sind, unterschiedliche Charaktere dabei rauskommen. Ja, sind super Sachen. Und ich habe da ja aber diesen, da gab es ja einen zweiten Kickstarter, der ziemlich durch die Decke gegangen ist. Da waren es, glaube ich, fast bei $1 Million. Das war sozusagen die Wave 2 dann von denen. Da kommen die Figuren, also die war Anfang letztes Jahr, glaube ich. Da kommen die Figuren aber jetzt erst Ende dieses Jahr. Also da merkt man, da ist auch immer lange Wartezeit auf die. Also das ist einfach so. Ich finde, es ist eine, vom Stil her, ist es einfach fast eine Art Ergänzung. Also man kann sie eigentlich fast zu den Classics dazustellen. Sie sind ein bisschen kleiner und schmächtiger, aber irgendwie ist es halt einfach, das spricht so irgendwie den gleichen Sammlerkreis, so denke ich fast. Und ich werde mir auf alle Fälle die diese ganzen Moto-Hommages, wie auch immer da der Plural ist, werde ich mir wahrscheinlich auch noch holen. Weil die, obwohl das jetzt ja immer so exclusive sind für irgendwelche Conventions oder jetzt auch für die PowerCon, sind sie eigentlich da immer so nett und bieten die einfach in ihrem Online-Store AO. Und da muss man dann wieder ein Jahr warten. Also auf diesen Edemon und den Keltus habe ich jetzt ein Jahr gewartet.
Boah.
Ist halt so. Weil bei denen ist das auch made to order und da merkt man schon, die legen da auch wirklich Wert drauf, dass das alles stimmt. Bei der Fabrik, also von der Bemalung und von der Qualität, ist es wirklich 1A, das muss man schon mal sagen. Das ist schon beeindruckend. Und ja, also du konntest jetzt aus diesem Edemon und Keltus, da konnte ich jetzt halt so ein bisschen annähernde Figuren machen, die so ausschauen wie He-Man und Skeletor, aber eben auch so, die haben so Ersatzköpfe und Ersatzausrüstung dabei und dann schauen sie ganz anders aus. Und
wie groß sind die denn?
Die sind ein bisschen klein. Warte mal, jetzt habe ich mir gerade überlegen. Die sind eigentlich fast so groß wie die Classics. Sie sind nur ein bisschen schmächtiger.
Oh, ist nicht ganz, ich dachte, so, die wären viel kleiner, so Star-Wars-Richtung.
Na, die sind wirklich fast die Größe, aber sie sind ein bisschen schmächtiger. Sie sind nicht ganz so muskulös, aber halt, ich sind ja Kämpfer. Und es ist echt eine beeindruckende Geschichte. Was halt auch cool ist, also die Four Horsemen, die sind auch von der Kommunikation her eigentlich immer sehr transparent. Kleine Anekdote, da war letztens was, und zwar ist in diesem letzten Kickstarter, da war eine transparente Figur dabei und dann haben sie irgendwie gesagt der Fabrik, ja, sie hätten gern, dass der auch noch Glow in the Dark ist. Und zwar hätten sie gern die eine Hälfte der Figuren blau und die andere Hälfte der Figuren grün erleuchtend. Und dann haben sie das erste Sample gekriegt und war das eine Figur, die einfach in der Mitte halb auf der einen Seite blau und auf der anderen Seite grün war. Also da haben sie ein bisschen was falsch verstanden. Ja. Also da merkt man auch, dass die Kommunikation mit einfach auch manchmal schwierig ist. Und
haben sie das nicht vielleicht mit Absicht gemacht, um die Fans ein bisschen zu verarschen?
Weiß ich
so
nicht.
So auf freundliche Weise halt.
Also es war halt einfach, sie haben das so als, deswegen gibt's halt auch noch weitere Verzögerungen und so, weil sie das falsch verstanden haben. Ist halt jetzt so. Also beziehungsweise sie haben es natürlich dann jetzt richtig gemacht, aber das fand ich eigentlich ganz witzig. Und wie gesagt, sie passen gut irgendwie dazu und ja, also ich, was ich anders sagen würde, du merkst einfach richtig, dass die Vorhausmann wissen, wo sie sparen können, also wo man sparen kann, ohne dass es scheiße ist. Zum Beispiel an der Verpackung. Nein, jetzt mal ohne Schmarrn. An der Verpackung. Das sind ja so sammlerfreundlich, also da konntest du hinten so Klappen aufmachen, da konntest du einfach die Karte hinten rausziehen und dann da ist der Blister offen, dann konntest du die Figur rausnehmen. Und jeder die Blistereinlage ist gleich. Also da ist für alle Köpfe und Arme und so ist das. Natürlich haben sie natürlich ähnliche Gestalt, aber trotzdem, die können für jede Figur den gleichen Blister hernehmen, was natürlich auch wieder eine Art Einsparung ist. Ja, müssen sie immer irgendwelche komischen Blistereinlagen machen.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, die Toyline, die Mythic Legions, das sind ja nicht die ersten Figuren, die Forsman selber gemacht haben. Die haben jahrelanges Lehrgeld bezahlt mit Fehlern von Figuren, die auseinandergefallen, abgebrochen sind. Das ist jetzt im Grunde das Ergebnis von ihren jahrelangen Versuchen, die Super Seven ja gar nicht so hinter sich hatte.
Ja, genau.
Das finde ich halt immer ganz interessant dabei, dass sie jetzt im Grunde so das perfekte Ding gefunden haben, nachdem sie jahrelang alles Mögliche probiert haben, immer wieder auf die Nase gefallen sind, entweder mit der Auswahl der Toylines oder mit der Qualität.
Ja, du merkst auch richtig, dass sie halt wissen, wo es hakt. Also zum Beispiel die Figuren, die haben ja alle Wechselköpfe und wie wir alle wissen, Wechselkopf, wie heißt der Balljoint, der ist ja gern mal empfindlich. Mhm. Also bei der Tila jetzt ja, bei der Filmation Tila ist der ja gern mal Abbruch oder bei den Frauen allgemein. Und jetzt bei den Mythic Legions, das ist einfach ein riesen Bolt-Joint, richtig fett, aber gut, halt, den sieht man ja nicht. Der ist einfach stabil und also, dass der abbricht, das kann ich überhaupt nicht vorstellen. Also da, das ist wirklich durchdacht, dass du einfach so, okay, das ist eine Schwachstelle, das muss man anders machen als mit so einem Mini-Klöppel.
Da frage ich mich aber manchmal, die Four Horsemen designen ja die Figuren nach oder modellieren sie nach wie vor noch für Super Seven. Dass da nicht mehr Kommunikation zwischen den Four Horsemen und Super Seven stattfindet, weil die könnten ja eigentlich hinweisen auf Probleme, die eventuell auftreten könnten, außer es ist halt wirklich nicht machbar mit dieser Fabrik in China, dass da einfach die Kommunikation faktisch nicht gescheit möglich ist, obwohl der Brian Flynn ja da öfters rüberfährt, aber dass da nicht ein engerer Kontakt irgendwie zwischen Super Seven und den Four Horsemen besteht. Man hört ja auch von den Four Horsemen hinsichtlich der Classics oder Filmation Line mittlerweile, ist mein Eindruck, relativ wenig. Da war früher irgendwie mehr Kommunikation, da war mal irgendwie bei Podcasts von Org zum Rose Google Dinner mal dabei, aber da kommt ja irgendwie gar nichts mehr.
Da kommt gar nichts mehr, ne?
Ich glaube, das liegt aber auch mit dran, dass die Forcemen zum einen die Masters ja als Auftragsarbeit machen und immer gemacht haben und zum anderen jetzt auch die Phase für die, glaube ich, auch zum Großteil rum ist, wo Figuren beziehungsweise Charaktere dabei waren, an denen sie persönlich oft viel Spaß hatten. Der Eric Treadway von den Forcemen hat ja da federführend sehr viel immer gemacht. Und soweit ich weiß, die Forcemen Studios, das sind ja nicht nur 4 Personen, sondern mittlerweile ist das ja wirklich so ein kleines Unternehmen für sich. Die haben das auch mittlerweile in vielen Bereichen in die Hände von anderen Leuten gegeben, was auch teilweise ein bisschen so hier und da zur Ursache hatte, dass hier oder da mal ein Kopf ein bisschen kleiner oder größer als üblich war oder detailreicher gewirkt hat als so manch anderer. Und deswegen glaube ich, dass die Four Horsemen beim Thema Masters of the Universe noch so bei ausgewählten Sachen vielleicht irgendwo voll dabei sind, aber ansonsten es eher so als eine von mehreren Auftragsarbeiten sehen, da natürlich sich redlich Mühe geben, aber halt Super Seven natürlich auf die auch dann zukommen muss, wenn die irgendwie meinen, oh, jetzt brauchen wir aber Hilfe. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass Super Seven das gemacht hat und dann halt nochmal weitere Probleme entstanden sind und dann saßen halt ein paar von den Four Horsemen da und haben dann gesagt, ja, bin there, done that. Kennen wir schon alles. Ich glaube halt nicht, dass es irgendwo dort ständig stattfindet, dass sie halt sich da intensivst miteinander in puncto Zusammenarbeit mit den Sachen beschäftigen. Dafür haben die Forcemen selber halt mittlerweile auch viel zu tun.
Ja, und ist es nicht sogar, dass die Örtliche auch relativ weit auseinander sind, oder? Weil die
Forcemen
sind an der Ostküste und Super Seven ist an der Westküste, oder?
Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, also, schon.
Würde natürlich gehen mit Skype oder jetzt Hangout, aber trotzdem, es ist immer was anderes, wenn du wirklich örtlich nah beieinander bist und zusammenarbeitest, als wenn du das so über Remote machst. Das ist schon was anderes.
Also ich glaube tatsächlich, dass Super Seven jetzt beispielsweise mit den Leuten von He-Man.org aktuell enger zusammenarbeitet, was so Ideen, Konzeptionen so betrifft, als mit den Four Horsemen. Ich glaube, bei den Four Horsemen ist es tatsächlich so, dass die jetzt, wenn da nicht irgendwas ist, das eh schon längst geplant war, dass die jetzt einfach gesagt kriegen, hey, wir wollen als nächstes das und das machen. Schaut mir, könnt ihr das tun? Und dann, ah ja, okay, dann schauen sie nach Referenzmaterial und das war's.
Ja, wahrscheinlich läuft's so ab.
Ja, da würde ich mal sagen, machen wir doch die vierte und letzte Frage. Haben wir uns ja auch für die anderen drei viel Zeit genommen. Ich glaube, für die letzte können wir uns auch viel Zeit nehmen. Michael, kannst du die vorlesen?
Alles klar, auch von dir, Kaya. Super Seven liebt ja scheinbar die Muscle- und Reaction-Figuren. Habe ja im Podcast bereits gehört, dass zumindest die Muscles bei euch auch aus Nostalgiegründen Fans haben. Aber ich kann beiden so gar nichts abgewinnen. Könnt ihr mir mal sagen, was an den Figuren toll ist? Also mal so ein paar als Gimmick, weil man Moto-Sachen gerne kauft, kann ich verstehen. Aber gerade die Reaction-Figuren sehen doch hart kacke aus. Deutliche Worte. Gibt's da wirklich Leute, die die lieben und sammeln? Die scheinen sich ja zu verkaufen. Oder ist einfach die Produktion so billig? Wir hatten ja vorher schon mal kurz über die Monster in My Pockets erwähnt, die ja sehr ähnlich sind wie Massen. Ich glaube, Gordon, du sammelst ja die auch, oder?
Ja, also da kann ich natürlich dann auch aus einer anderen Sicht fragen, erklär mir mal, was an Masters of the Universe so toll ist. Dann stehst du dann da und sagst dir, ja, aber das liegt doch einfach daran, dass die Charaktere so cool designt sind und dies und jenes und ja. Und genau da sitzt man dann auch wieder da und kann auch Negativbeispiele bringen und sagen, wieso haben alle den gleichen Körper? So, das natürlich hat das auch Nostalgie-Hintergrund, ja. Gerade die Reaction-Figuren, die basieren ja auf diesen alten Figuren, was weiß ich, wie Star Wars oder so. Die alten Vintage-Star Wars-Figuren, die halt auch noch nicht so mega detailreich waren, sondern einfach kreiert wurden damals von Kenner, weil sie eben zum Film rauskamen. Und in diesen Beispielen, was weiß ich, gab es auch zum Schwarzen Loch oder zu Flash Gordon oder sowas, ähnliche Figuren in der Größe. Und genau darauf basiert das jetzt eben auch all das, wo Leute sich damals gesagt haben, Mensch, wäre das geil, wenn es zum Terminator-Figuren geben würde oder so, und nicht nur irgendwelche Modelle, wäre das cool, zurück in die Zukunft und. Und genau da macht jetzt eben Super Seven das mit den Reaction-Figuren. Sie nehmen halt das auf, was viele Leute sich damals gewünscht haben, schon als Kinder, dass sie zu gewissen Filmen einfach die Figuren auch bekommen. Und mal davon ab, hat es die Alien-Figuren ja tatsächlich sogar gegeben, beziehungsweise waren einige davon angedacht und die dann ja eben einfach nicht mehr produziert wurden und das haben sie halt übernommen und dann sind sie halt in ganz viele andere Sachen gegangen. Natürlich kannst du dann sagen, ja, die sehen mir zu billig aus, weil die einfach zu wenig detailreich sind und teilweise auch vielleicht schlampig bemalt oder wie auch immer. Ja, okay, andererseits kosten sie dafür auch nicht die Welt. Also irgendwie 9,99 oder was du dafür hinblättern musst. Das ist dann schon eben so ein Ding. Genauso ist es bei den Muscle-Figuren oder Motussle-Figuren. Es hat halt einfach was damit zu tun, ob man eben den Sammeltrieb damals schon hatte oder eben nicht. Monster in My Pocket haben für mich auch immer einen besonderen Stellenwert, weil ich die Monster einfach cool designt fand und die gefielen mir eben. Dazu muss man natürlich auch wissen, dass es gerade 1990, 91 einen regelrechten Hype um die Dinger gab, weil es einfach auch unglaublich viel Beimaterial gab. Ich meine, es gab sogar Monster in My Pocket Seife. Ja, und ich habe jetzt zum Beispiel auch das Monster in My Pocket Panini-Album hier. Mir fehlen noch 5 Aufkleber. So. Und also wer die Nummern 44, 130, 159, 196 und 219 hat, meldet sich.
Ja. Schick mir mal per WhatsApp. Ich habe noch einige doppelt, dann komme ich nach.
Ja, sehr gut. Auf jeden Fall, es ist halt tatsächlich so, dass da dann ja auch so Hintergrundgeschichten erzählt wurden zu den einzelnen Spielen. Bei den Muscle-Figuren gab es damals sogar ein NES-Spiel dazu in den USA. Und da muss man natürlich auch das Verständnis dafür finden, was alles so noch mit darum herumgelaufen ist. Das Monster My Pocket NES-Videospiel, das nicht nur eine besondere Figur, den Blamier, da mit dabei hatte, sondern in der Tat auch ein ziemlich gutes Spiel sogar war, vielleicht sogar ein bisschen bisschen zu leicht, sogar für meinen Geschmack, machte dann vielleicht auch noch so sein Übliches dazu. Und das muss man dann halt aus der Zeit einfach verstehen. Und wenn man damals, gerade in den USA, waren die Muscle-Figuren halt ziemlich beliebt. Und in Japan hießen die,
Kinnikuman?
Kinnikuman, genau. Da haben wir ja genau solche Sachen gehabt, die sich ja auch über Jahre hinweg gehalten haben. Und mit dem man eben auch einfach nur die Aufstellfiguren hatte, die man eben sozusagen gesammelt hat, mit denen natürlich wahrscheinlich trotz alledem eben wie Matthias Tochter mit den Amiibos irgendwie spielt, genauso dann eben damals gespielt hat und seine Geschichten zu den einzelnen Figuren hatte und so weiter und so fort. Und genau daher rührt das dann einfach.
Ja. Ja, dem würde ich mich anschließen. Das ist halt tatsächlich ein Gutteil Nostalgie und sowas. Haben wir schon öfter in den letzten Folgen besprochen. Trifft nicht den Geschmack von jedem. Soll es in dem Fall auch gar nicht treffen. Es gibt halt einfach dafür eine bestimmte Zielgruppe, die davon angefixt ist. Mhm. Und ich persönlich gehöre zu der Zielgruppe bei beiden, wobei ich mich bei den Reactions aus Kostengründen eher zurückhalte, aber bei den Muscles zuschlage. Ja, ich finde es einfach schön, dass wir in der heutigen Zeit immer noch die Möglichkeit haben, so eine große Bandbreite an Sachen uns auch irgendwo aneignen zu können, wo man sagt, hey, das ist so obskur zum Teil, was da mitunter heutzutage rauskommt, irgendwelche japanischen Vinylsachen, wie es eben Super 7 selber macht, da ist es dann schön, wenn man sich in sowas auch wiederfinden kann. Das ist halt zumindest bei mir, bei den Reactions und bei den Muscles gegeben, so wie es bei anderen halt mit Moto Classics oder Neo-Vintage-Figuren der Fall ist.
Ich glaube auch, dass das bei den, gerade bei den Reactions, da geht's, glaube ich, nicht um die Figur an sich, sondern einfach das Gesamtprodukt, weil die haben ja wirklich, egal welche Linie das jetzt ist, ob es Planet of the Apes ist oder Moto oder was auch immer, diese The Worst, einfach ein wunderschönes Kartendesign und dann halt eben diese Figur da drin, die natürlich nicht toll aussieht in dem Sinn. Aber ich glaube, um das geht's auch gar nicht. Das ist rein dieser Nostalgiefaktor und der zieht eben. Ich meine, alles in die Richtung, um nochmal auf den Flohmarkt zurückzukommen, was zieht auf dem Flohmarkt, ist 80er. Das ist einfach im Moment so. Ich glaube, wenn man sich da hinstellen wird, wenn ich mit meiner Vintage-Mox-Sammlung mich auf den Flohmarkt stelle, und die verkauft, dann habe ich da eine riesen Traube drumherum. Das zieht einfach. Und das ist genau die Schiene, die Super 7 fährt letztendlich.
Man kann es ja auch bei solchen Sachen sagen. Ich finde es gut, wie du es gesagt hast, bei den Reactions kommt es nicht darauf an, dass man eine super geile, hyperdetaillierte Actionfigur mit allen möglichen Zubehör hat, sondern dass man da so ein Teil hat, das halt einfach irgendwie wirkt, als hätte man das so in den 70ern kaufen können. Und überspitzt gesagt und ein bisschen despektierlich könnte man sich halt vorstellen, wenn die Dinge jetzt hierzulande im hiesigen GameStop erhältlich sind, dann gehst du da in den Laden rein und siehst dann irgendwie so zwei Hipster-Typen mit ihren Vollbärten und Jute-Taschen und haben dann so ein paar Reaction-Figuren in der Hand. Hier, voll Retro, Alter, ist doch geil, oder? Ja, wie gesagt, ein bisschen despektierlich jetzt ausgedrückt, aber ich glaube, das ist halt das Prinzip bei dem Ganzen dabei.
Ja,
das soll es für die heutige Fragerunde gewesen sein. Ist ja jetzt auch wieder eine ganze Weile gewesen, dass wir drüber geredet haben. Hat sich auch gelohnt, finde ich. Waren tolle Fragen heute. Und in dem Fall sage ich auch dieses Mal auch mal vielen Dank an alle, die Fragen stellen. Sowohl Stammhörer als auch Leute, die sich sonst seltener zu Wort melden. Ich finde das immer super, von egal wem was zu hören, weil da immer wieder spannende Themen bei rauskommen. Und wenn ihr eine Frage stellen wollt, dann könnt ihr das über diverse Kanäle bei uns machen. Ihr könnt es auf Facebook, auf playdeturnier.de posten, auf YouTube, in unserem Kanal könnt ihr das schreiben. Ihr könnt es im Forum von playdeturnier schreiben, entweder im aktuellen Thread zum Hemänischen Quartett oder im Forum Volk von Eternia gibt es einen eigenen Thread, deine Fragen ans Hemänische Quartett. Oder ihr schickt eine Nachricht oder E-Mail an uns. Also es gibt da ganz viele Möglichkeiten. Also ich habe, glaube ich, bisher noch keinen gehört, der gesagt hat, ich weiß gar nicht, wo ich es jetzt stellen soll, beziehungsweise ich habe keine Möglichkeit gefunden. Wenn ihr keine findet, dann fragt uns, da gibt es eine Möglichkeit und dann kommt auch eure Frage in einer der nächsten Folgen dran. Ja, Fragen und Antworten, das war ein Haufen. Wenn ihr jetzt erschöpft seid, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mal Pause zu machen und den Podcast nächstes Mal weiterzuhören. Denn wir kommen jetzt zu den aktuellen Nachrichten. Und bei den News würde ich sagen, ich habe hier mal ein kleines Skript vorbereitet und dann bin ich nochmal darauf hingewiesen worden, wir haben ja noch ein paar Sachen da gar nicht drin, die wir doch erwähnen sollten. Matthias, an erster Stelle würde ich da mal was von Sideshow sagen. Sag an.
Ja, also da gab es jetzt letztens die finalen Bilder von der Shira-Statue, die ja vor ungefähr Anfang 2017 angekündigt wurde. Und dann irgendwann letztes Jahr konnte man es auch vorbestellen und dann war lange Zeit Funkstille. Aber jetzt gibt's finale Bilder. Ja, sie haben tatsächlich ein bisschen was geändert, weil bei den Proto-Bildern, da haben auch ein paar immer so ein bisschen gemeckert, dass die Shira vielleicht ein bisschen im Gesicht ein bisschen pummelig ausschaut oder so leicht. Ja, ich weiß auch nicht. Das haben sie jetzt deutlich geändert. Sie wirkt jetzt etwas schlanker und hat auch ein bisschen stärkeres Make-up. Vielleicht wirkt es dadurch auch ein bisschen erwachsener oder wie auch immer.
Boah, wie übel. Die Frau braucht mehr Schminke, um ja, gut auszusehen.
Nein, halt so. Dann hast du mehr Kontrast im Gesicht. Rauskommt sie jetzt dann, ich glaube so Juni, Mai, Juni. Ja, und danach ist ja dann der Orko dran, beziehungsweise davor kommt dann die Classic Evelyn und danach kommt der Orko, den haben sie jetzt tatsächlich auch wieder verschoben, also das ist der Klassiker, der kommt dann irgendwann August, September. Was sie aber auch noch jetzt enthüllt haben, beziehungsweise angekündigt haben, einen wirklich beeindruckenden Artprint, oder sie nennen es Lithografie, von Alex Ross mit dem einfachen Titel Masters of the Universe, und zwar ist es ein opulentes Schlachtengemälde von Masters of the Universe Charakteren im kompletten Vintage-Stil. Also das ist wirklich, als ob die Figuren von damals zum Leben erweckt worden sind. Also da ist eigentlich gar nichts irgendwie modernisiert oder anders. Es ist wirklich exakt so, wie sie damals ausgeschaut haben.
Wie in den 80ern.
Wie in den 80ern, wie wenn sie zum Leben erweckt geworden wären. Und also ich habe vorher mal nachgezählt. Es sind, also man erkennt nicht alle, aber es sind 32 Charaktere drauf zu sehen. Unter anderem eben auch so Kandidaten wie Rio Blast oder Spycore oder Clawful, die man ja eher selten auf so Master of the Universe Bildern sieht. Und eben auch Fahrzeuge, Flugzeuge. Und es ist leider natürlich wieder limitiert und wahrscheinlich ist es arschteuer, weil es von Sideshow ist. Also ich würde mal so von $100 ausgehen, weil, also ich habe mal geschaut, da gab es ja diese anderen Artprints von diesem Alex Ross, so einfach He-Man Skeletor, da war es nicht ganz Vintage-mäßig, aber schon so leicht, und die haben, das waren zwei Stück und die haben $200 gekostet, also jetzt habe ich einfach mal runtergerechnet, dass dann ein Bild $100 kostet. Jetzt schauen wir, es ist jetzt ab Freitag den
7. Klassischer Dreisatz.
Gell? Ja. Ja, okay, ich habe Inflation habe ich nicht mit eingerechnet. Also.
Ja, wir sind nicht nur Nerds, wir sind auch ganz schön schlau.
Ja, genau. Und das ist jetzt am Freitag, den 27. April, kann man es vorbestellen. Ich schaue mal. Also, mich reizt schon arg. Also, das ist einfach ein cooles Bild.
Ja, mich reizt es auch. Ich fand es auch dabei irgendwie lustig, dass der Vale Staples auf He-Man Org gesagt hat, dass das irgendwie auf dem Motiv basiert, dass er mal für die 2000X Comics einen Auftrag gegeben hatte. Ja. Also der Alex Ross, der erweist sich in dem Fall mal wieder als wahrer Fuchs. Aber es sieht schon verdammt geil aus. Auch wenn kein Dragstore dabei ist, da braucht's gar keinen Dragstore, wenn ich schon den vintage-mäßigen Merman sehe.
Oh. Genau, wilde Horde fehlt, genau, stimmt. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also,
sieht echt richtig gut aus. Ja. Vielleicht zusammenlegen und dann zwei Farbkopien.
Hey, verdammt, ja.
Also ich schaue mir, dass ich uns kriege, dann können wir da ja was machen.
Dann machst du voll den Reibach mit.
Das darf ich aber nicht.
Nee, genau. Jetzt gesagt. Kriegst du ganz viele Hörerzuschriften. Die nächsten Q&As befassen sich nur noch damit, wie kriege ich eine Kopie über den Hirs?
Ja, ja, schauen wir mal. Ja.
Nee, aber was ist das dann für ein Material? Wurde das schon erwähnt? Ist das dann so dickeres Papier? Oder?
Ja, ich denke schon.
Ja, das müsste so Kunstdruckqualität sein. Bei Lithografien, das ist dann halt schon ein sehr stabiles Papier, wie wenn du jetzt irgendeine Reproduktion von einem bekannten Van Gogh-Bild irgendwie kaufst. Das kostet dann auch oft einen Huni und dann noch der Rahmen dazu. Mhm. Das ist dann schon im Grunde eine Art Kartonage oft, die du hast. Oder zumindest ein sehr gutes, sattes Hochglanzpapier mit wirklich satten Farben.
Ja, genau.
Also, das ist natürlich eine Wertigkeit.
Genau, das kostet ja auch. Das ist jetzt keine Farbkopie aus dem Copyshop für 3 Euro. Ja. Also das ist jetzt bestimmt nicht. Also ja, ich schaue jetzt einfach mal aber es reizt mich schon ziemlich. Also das ist schon ziemlich cool.
Guckst du denn da drauf? $350.
Ja.
Und dann kommt es gefaltet an.
Das sieht natürlich, genau. Das sieht natürlich gut aus. So muss man schon sagen. Ne? Der hat das natürlich auch schon drauf. Aber da mache ich es wirklich absolut vom Preis abhängig. Also, weil, wie gesagt, ich habe dann auch keinen Bock irgendwie für ein Buch. Vor allen Dingen, wie oft guckt man sich im Nachgang dann an? Und wenn ich dann dafür irgendwie tatsächlich da 200 Öcken oder sowas bezahlen muss, dann...
Wäre natürlich geil, wenn das irgendwie das Cover von einem zweiten Adolf Hiemen Buch auch würde.
Oh.
Das ist also jetzt nicht Spoiler oder sowas, bevor da wieder Zuschriften kommen. Das war jetzt nur so ins Blaue überlegt.
Ja, also das ist ja auch schon jetzt im Internet schon auch verwendet worden, sofort als Illustration für Motor News. Also zack, peng, war sofort in der Verteilung. Mhm. Weil es ist ja auch perfekt dafür, wenn du es genau nimmst. Also das ist wirklich hervorragend.
Ja, da haben sie den Nerv getroffen.
Ja.
Naja, dann würde ich mal sagen, ich mache mal mit der nächsten Nachricht weiter. Die ist leider nicht so erfreulich, denn es gab mal wieder einen Todesfall zu vermelden, was ich persönlich auch... zunächst mal hat es mich sehr überrascht, weil es mir fast untergegangen wäre. Ich hatte es kaum bemerkt, bis es auf PE gepostet wurde. Der Lothar Grützner ist tot. Vielleicht wird der Name jetzt nicht jedem geläufig sein, aber wenn ich das jetzt sage, bestimmt, das war nämlich der deutsche Hörspiel-Stone da. Und da muss ich persönlich jetzt halt sagen, der Lothar Grützner... Wir haben auf PE auf einen News-Artikel gehabt, der Name und das Gesicht haben jetzt nichts gesagt, aber dann wurde halt geschrieben, wo er überall mit zu hören war, und da habe ich dann gedacht, ja stimmt, da war auch die Stimme dabei, das ist mir als Kind gar nicht so aufgefallen, und dann habe ich noch überlegt, dass der tatsächlich, auch wie andere Hörspielsprecher, für mich Stone da in den deutschen Hörspielen so weit geprägt hat, dass ich heute noch, wenn ich irgendwo, sei es ein Minicomic auf Englisch lese, wo der vorkommt, dann lese ich den Stone da gedanklich mit seiner Stimme. Der Wahnsinn.
Ja, das stimmt schon. Also das ist definitiv auch für mich das ist der Stone da. Der hat ja so ein bisschen so eine sagt man da, so eine edlere Stimmlage nimmt er da her. Das merkst du ja, wenn er in anderen Rollen spricht, da ist er dann anders als mit dem Stone. Da ist er so ein bisschen gehoben und so ein bisschen, der erzählt da mehr. Also da ist er so, ich weiß nicht, wie ich es jetzt
beschreibe. Wie so ein Indianerhäuptling, fand ich.
Ja, genau, so ein bisschen edler irgendwie. So, genau. Er war ja auch in ganz früh 3 Fragezeichen-Folgen und in TKKG-Folgen und Bravestar war da übrigens der Sandstorm in den Bravestar-Folgen. Ja, also auch, ist traurig. Der ist ja wohl schon im Januar verstorben und ist jetzt nicht bekannt gewesen. Und gut, er hatte natürlich auch ein hohes Alter. Er war jetzt 91 oder ist mit 91 verstorben. Ja, hat wahrscheinlich auch ein sehr erfülltes Leben gehabt. Aber ist natürlich immer wieder schade, wenn die Sprecher sterben von den Hörspielen, wie gesagt, das ist jetzt ja auch schon wieder über 30 Jahre her und die waren ja damals auch nicht mehr die Jüngsten, als das aufgenommen haben.
Ja, ist leider mittlerweile gang und gäbe. Allmählich kann man halt schon runterzählen, wie viele Sprecher noch leben. Ja. Und leider, unser Himmelsprecher, der Norbert Langer, äußert sich ja auch gar nicht, der vielleicht noch ein bisschen mehr etwas irgendwo sagen könnte. Ist halt so, dass wir irgendwann die alle gehen sehen.
Ja.
So ist das. Ja, jetzt sind wir ziemlich down.
Jetzt brauchen wir wieder was zum...
Jetzt brauchen wir wieder was Nötiges, glaube ich. Ja, also ich hoffe, dass wir irgendwann mal im Podcast auf jeden Fall nochmal irgendwie so Charakterbesprechungen zu Stone da machen. Da kommen wir auf Lothar Krützers Arbeit auch nochmal zu sprechen. Wie gesagt, der Mann hat für mich Stone da geprägt wie kein weiterer. Umso trauriger, dass wir jetzt gar nichts über Stone da weiter zu vermelden haben, aber es sind trotzdem sehr interessante Geschichten, die noch stattfinden. Es kommt nämlich eine neue Comic-Serie von DC raus. Schon ab 18. Juli startet die. Die nennt sich Injustice vs. He-Man and the Masters of the Universe, geschrieben von Tim Seeley, der unter anderem eine endgeile Masters-Parodie in Form von Colton Mobile and the Megalords gemacht hat, und als Zeichner Freddie E. Williams, der Zweite, der auch schon bei dem Thundercats-Crossover gezeichnet hat. Und ja, irgendwie, die Geschichte geht irgendwie damit los, dass irgendwie He-Man wohl gerade irgendwo einen Angriff durch Faker oder eine Eroberung des Königreichs durch seinen Doppelgänger Faker zurückgeschlagen hat. Da werden sie von Batman aus einer alternativen Dimension um Hilfe gerufen, um gegen den bösen Superman zu kämpfen. Ich glaube, Matthias, da kannst du mehr zu sagen zur Injustice-Geschichte.
Tatsächlich leider nicht. Also ich
muss. Nein!
Nein, also da bin ich nicht so bewandert. Ich kenne natürlich, dass das ein Videospiel ist oder eine Videospielserie mittlerweile. Also es ist, glaube ich, so, dass ich weiß jetzt nicht, in welchem DC-Parallel-Erd-Universum, aber irgendwo ist eben der Superman böse geworden und dann sucht sich der Batman in den anderen Parallel- Universen die Leute zusammen, um gegen ihn zu kämpfen, oder irgendwie so.
Ja, also das Ding ist halt, das Injustice ist ja ein Videospiel gewesen, das auch, ja, Beat'em-up-Videospiel, das auch höchst erfolgreich war, wo halt die normalen DC-Helden irgendwie von Batman aus einem anderen Universum gerufen werden, wo halt eben Superman böse geworden ist, nachdem der Joker seine Frau umgebracht hat. Superman bringt den Joker um und beschließt irgendwie jetzt quasi irgendwie so der Herrscher der Welt zu sein und dafür zu sorgen, dass nichts Schlimmes passiert. Und wie es halt ist, ultimative Macht korrumpiert ultimativ Superman und einige um ihn versammelte Helden werden eigentlich zu Diktatoren Schurken und Batman möchte dies irgendwo beenden, diese Repression, und deswegen holt er so quasi die Originalhelden zur Hilfe und deswegen kämpfen die dann alle gegeneinander. Davon gibt es mittlerweile auch ein zweites Spiel, es gibt auch DLCs, wo man dann die Turtles freischalten kann, und da wundert es mich, dass gar nichts irgendwie zu den Masters rauskommt, wenn jetzt schon so eine Comic-Serie damit verknüpft wird.
Ja, das ist ja so, dass von dem zweiten Injustice, da gibt's jetzt schon die Legendary Edition. Also das ist ja mittlerweile schon gang und gäbe, dass du eben Spiel plus DLC hast und irgendwie ein Jahr später oder eineinhalb Jahre später kommt dann entweder die Legendary oder die Complete oder die was auch immer Edition, wo dann einfach alle DLCs dabei sind. Und das ist jetzt bei Injustice 2 schon der Fall. Also theoretisch wird es da schwierig mit DLC für den zweiten Teil. Natürlich könnten sie sagen, okay, wir bringen jetzt einfach noch ein DLC mit Masters-Charakteren raus. Aber das kommt dann ja immer blöd, wenn man schon eine Complete Edition draußen hat und da kommt trotzdem noch was dazu. Also das ist eher selten der Fall.
Es wäre natürlich eine perfekte Synergie gewesen, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, als wären sie da jetzt einfach irgendwo deutlich später dran, als sie ursprünglich geplant hatten.
Das konnte schon sein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war vollkommen überrascht, das ist für mich so eine absurde Crossover-Möglichkeit. Also ich finde es jetzt grundsätzlich nicht total schlecht oder so, sondern ich bin einfach total gespannt, wie das wird, weil es ist einfach so ein irrer Ausgang, also so eine irre Grundlage, auch diese Zusammenfassung der Geschichte, dass da irgendwie der Faker das Königreich von Eternia beherrscht hat und dann schafft es der He-Man, ihn abzusetzen, aber es ist nicht jeder über die Absetzung von Faker erfreut, also so ein bisschen.
Der gut, Skeletor wird daneben stehen.
Oh, schon. Ja, aber es hört sich schon so an, als gibt es vielleicht auch wieder irgendwelche Verräter so bei den Guten, ja, weil das würde dann wieder in diesem Injustice-Logik abpassen, dass praktisch alle irgendwie böse oder gut sein können, theoretisch.
Dann kommt Anti-He-Man!
Oh, oh mein Gott.
Ich find's ja grundsätzlich auch, also ich find's super, dass wieder ein Comic rauskommt. Bei dem Crossover mit Thundercats war ich damals auch skeptisch, aber fand ich letztendlich super. Auch sowohl die Story hat gepasst, zeichnerisch war es auch gut. Was ich halt nur immer ein bisschen schade finde, dass es immer jetzt so Crossovers sind letztendlich, dass es nicht eine reine Motoserie wieder mal gibt. Ich meine, besser als gar nichts, selbstverständlich. Aber diese Crossovers sind schon teilweise etwas krude.
Ja, aber vielleicht haben sie halt einfach den Eindruck, dass die Masters of the Universe alleine einfach eine Comic-Serie, es ist jetzt in dem Fall auch wieder nur eine Miniserie mit 6 Ausgaben, aber dass die eine Comic-Serie an sich alleine nicht tragen können vom Fandom und dass sie immer noch was dazu brauchen.
Es wirkt zumindest sehr stark danach.
Ja. Das war ja damals bei den, wie heißen die, Tupacs, DC Classics gegen versus Masters of the Universe, oder die gab es als die Tupacs und in Toys R Us und so weiter, oder?
Genau.
War da das Ziel, dass quasi die Masters of the Universe mitgezogen werden von den DC Classics, und ist es hier ähnlich? Ist da so große Schnittmenge da, dass man da wirklich sagen kann, das zieht mit? Bei Thundercats ist ja wohl eher umgekehrt, denke ich mal, dass die Masters die Thundercats etwas mitziehen, wenn man so sagen kann.
Ja, also die Masters Thundercats mitziehen kann man auf jeden Fall so sagen. Bei den anderen Sachen, ja, also natürlich DC Universe Classics war im Grunde das für die DC-Figuren, was Marvel Legends für die Marvel-Figuren waren, halt der absolute Oberbrüller in der, sagen wir mal, modern Golden Age der Action-Figuren. Mhm. Und deswegen hat man da sich natürlich Synergieeffekte erhofft, weil die Masters, die ersten Comics kamen halt auch bei DC raus, und deswegen hat man dann gedacht, okay, da auf die Weise kriegt man noch mehr an Classics, und hätte das mit den Tupacs irgendwo sich als Mortz Reibach erwiesen, dann wäre natürlich auch die Möglichkeit gewesen, dass jemand wie Toys R Us dann sagt, na gut, dann bestellen wir doch mal ein paar Masters of the Universe Classics, nicht den Tupacs, sondern von dieser regulären Toyline für den Laden. Ja. Das hat halt leider nicht funktioniert. Hm. Ja, Gordon, was sagst du denn dazu?
Ja, also mir geht's da ein bisschen ähnlich. Ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob ich diese ganzen Crossover noch so lesen will. Also Tim Seeley, ich kenne ihn noch aus seiner Spaß-Serie da, Love Bunny und Mr., wie heißt er noch? Love Bunny und Mr. Hell, glaube ich. Also das war ja auch so ein keine Ahnung, wo man das mit einordnen würde. Ich hätte jetzt spontan Freakazoid gesagt, ja. Also das ist halt auch so Howard the Duck-Style oder vielleicht auch so ein bisschen Deadpool-mäßig, ne? Nimmt sich halt nicht ernst und macht viel Quatsch. Ansonsten, glaube ich, hat er viel G.I. Joe und so Nightwing geschrieben und ein bisschen Batman und Robin. Sicherlich kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er jetzt so Nightwing schreibt, dass er da auch so ein bisschen düstere Atmosphäre bezüglich Injustice mit reinbringen kann, aber ganz ehrlich, es interessiert mich eigentlich so gar nicht, weil mich auch das Injustice-Universum nicht so wirklich interessiert. Spiel soll ja recht erfolgreich sein, und das ist ja auch alles in Ordnung, wer es gerne liest, kann das auch gerne machen, aber ich weiß nicht, irgendwie überzeugt mich das nicht so ganz, und keine Ahnung. Also ist für mich jetzt bisher kein Grund, das wirklich zu kaufen. Vielleicht kauft sich das ja Ken oder so mal, dann kann ich da mal mit reingucken.
Also ja, also ich fände es total cool, wenn das der Einstieg irgendwie wäre, dass man die Masters of the Universe Charaktere in einer Beat'em-up bringt. Also wenn es das doch noch irgendwie schaffen, in ein Injustice 3 oder wie auch immer. Weil, also tut mir leid, aber wer bietet sich denn besser auf für ein Beat'em-up als die Masters of the Universe Charaktere? Jeder hat irgendwie 3, 4 oder 2, 3 Fähigkeiten, die man als Special Attacke einbauen kann, und also das passt doch perfekt. Also.
Bandit Ups steht da, Hüftschwung! Scheiße.
Ich Scheiß mit nein, der bringt gelähmte Stimme, und dann ist der andere gelähmt. Du hast schon, dann kann er nichts mehr machen.
Ach so, ich dachte, Man at Arms macht das so wie im 2000X-Cartoon, der drückt dann einen Knopf und die ganze Rüste wird zu einer einzigen Mörderwaffe mit 1000 Kanonen. Ja,
so kann man das sehen. So kann man es auch lösen. Naja, also das wäre schon ziemlich cool. Also, aber ja, schauen wir mal. Also, es ist halt die Frage, wie sie es verpacken oder ob sie es noch unterkriegen in ihrem Injustice-Veröffentlichungszyklus.
Also ich werde es auf jeden Fall allein deswegen lesen, weil ich plane, dann für Player Eternia Reviews davon wieder zu schreiben. Mein persönliches Interesse hält sich ehrlich gesagt im Moment so ein bisschen in Grenzen, weil ich Injustice Comics schon mal gelesen habe und ich fand die ehrlich gesagt richtig, richtig räudig. Konnte ich leider nichts mit anfangen. Aber dann steht halt wieder Tim Seeley da, von dem ich bisher schon sehr überzeugt wurde. Der hat auch schon nicht zum ersten Mal was mit den Masters zu tun. Wie gesagt, also ich kann jedem Masters-Fan nur empfehlen, von ihm Cold Noble and the Megalords zu lesen. Das ist halt ein One-Shot gewesen und ist eigentlich so 1:1 auf Masters of the Universe, hat auch Referenzen an andere Toylines noch mit drin. Okay. Und ist halt aus meiner Sicht eine wirklich gute Parodie, die noch Potenzial für weitere Folgen gehabt hätte. Also ich glaube, der hat da schon was drauf, auf der einen Seite Dramatik und Ernst zu bringen, auf der anderen Seite aber auch irgendwo diesen Campy-Faktor von Masters of the Universe Rechnung zu tragen, ohne dass es irgendwo billig wirkt, sondern dass es halt wie eine liebevolle Hommage wirkt und dann halt so nach dem Motto, ja, es ist Campy und wir gehen auch ganz offen und ungezwungen damit um, aber es ist halt, wir machen uns nicht lächerlich auf Kosten des Ganzen, sondern bringen da einfach Spaß und Action. Ist zumindest meine Hoffnung.
Ja.
Ja, gut. Dann haben wir noch ein Thema. Das, da könnte ich mich aufregen. Ich sage aber noch nichts dazu. Ich lasse euch erstmal was drüber reden. Es ist nämlich ein Motu Minis Set aufgetaucht. Wer sich an die nicht mehr erinnern kann, zu Matty Collector Zeiten gab es da mal eine Serie mit so Minifiguren, immer in Two-Packs. Und wir haben damals schon im Podcast immer herrlich drüber gezetert, vor allem nicht, weil die halt irgendwo nach dem San Diego Comic-Con Exclusive dann beschlossen haben, die Figuren noch kleiner zu machen und waren dafür auch noch ziemlich teuer, also so 20 Dollar, glaube ich, hat man Minimum dafür pro Set bezahlt. Und für den zweiten Jahrgang wollten sie dann auch noch das Diorama, das immer dazu dabei war, abschaffen. Und ja, ein Abonnement ist damals nicht mehr zustande gekommen. Damit wurden die Sets dann eingestampft. Und das erste von den eingestampften Sets, das war She-Ra gegen den Horde Trooper. Und ja, jetzt plötzlich, Jahre später, ist dieses Set auf eBay aufgetaucht über einen chinesischen Verkäufer, der auch schon irgendwie so andere Mängelexemplare von Masters Sachen angeboten hat. Kaum wurde das publik, ist der Preis mal von, ich glaube, $24 bis $35 geklettert. Jetzt gibt's immer wieder mal neue Exemplare. Bis zu $40 oder mehr gehen da die Preise. Und ja, das Fandom spielt verrückt, weil das ist selten. Wer weiß, ob das jemals öffentlich rauskommt. Da hat man eine Wertanlage, da kann man die Kinder durch die Uni bringen und ich sag jetzt gar nichts weiter. Was findet ihr davon?
Ja, ich fand es sehr überraschend, dass da noch was da ist oder dass da jetzt plötzlich einer da, was weiß ich, irgendein Lager aufgekauft hat und das jetzt da weiter verscherbelt. Ja, also ich habe jetzt da keine bestellt, weder als Wertanlage noch als weiß ich mir gefallen. Ja, also es ist ein lustiges Kuriosum jetzt in der Masters of the Universe Welt, aber ja, also vielleicht sind die Leute jetzt einfach die Preise von Loyal Subjects gewohnt und sind jetzt total, sind jetzt total begeistert, dass sie zwei so Minifiguren für $35 kriegen und nicht für noch mehr und sie sehen sie sogar in diesem Fall. Sie wissen, welche Figuren sie bekommen. Praktisch.
Ja, bei mir ist es auch so. Habe ich nie gesammelt, die Minis, die Loyal Subjects finde ich echt klasse. Da hoffe ich, dass da mal wieder was kommt. Gab es ja schon anscheinend Andeutungen, welche, leider ohne Fotos, welche neuen da kommen sollen, aber die Minis, es ist schon ganz witzig, wie dann alle Leute irgendwie, okay, wenn man die sammelt und dann kann ich verstehen, dass man die kauft, überhaupt kein Thema, aber jetzt da um die groß abzukassieren, weil es ein absolut Seltenheitswert hätte. Schwierig, weil ich weiß nicht, ob da, ich befürchte, da ist nicht so der Markt dafür da. Aber wem es gefällt, ich finde den Horde Trooper ehrlich gesagt ganz witzig. Aber das beschreibt es auch schon ganz gut. Ganz witzig, aber ich würde es mir halt nicht kaufen.
Ich bin gespannt, wie viele da jetzt dann bei der Grayskull-Con im Flohmarkt wieder rumstehen.
Jetzt muss ich doch noch was dazu sagen, wenn ihr das schon so ansprecht. Also ich reg mich einfach tierisch darüber auf, weil, um Gottes Willen, wenn die Leute Spaß daran haben, sich das kaufen wollen, ich gönne das ja jedem. Ja, es kotzt mich nur so ungeheuer an, wenn halt Leute dann auch noch öffentlich kundtun, die, von denen ich weiß auch noch, dass sie diese Minis immer scheiße und überteuert fanden, dass sie dann auf einmal kommen, das wird ja einen Seltenheitswert haben. Deswegen kaufe ich das jetzt. Und ich kaufe davon 5, weil da kann ich ja richtig Geld mit verdienen. Und so. Das, diese Art von Skalpertum oder wenn es nicht mal wenn es Skalpertum ist, sondern einfach nur die Gier nach dem vermeintlich seltenen und teuren, das regt mich einfach so ungeheuer auf, weil ich habe diese Minis immer ganz gut gefunden. Ich habe immer irgendwo gedacht, naja, würde Mattel da irgendwo ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis mal anbieten, dann wäre ich auch dabei. Ich habe das Ding aber ganz gezielt damals boykottiert, weil es einfach unsagbar überteuert war. Und ich war einer der wenigen damals, das weiß ich noch hundertprozentig, die auf Play Eternia dann öffentlich gesagt haben, oh, ich finde die Figuren ganz cool und so, sehen ja wirklich nett aus. Und da kam immer ganz viel, alter Scheißdreck und so. Und jetzt auf einmal sind die Leute irgendwie drauf angefixt. Ich könnte mich da echt in Nerd Rage reden. Das ist halt für mich so schrecklich. Ich warte auch nur drauf, dass das Ding auf einmal im Mattel-Shop auftaucht für einen ganz normalen Preis oder dass Mattel das als San Diego Comic-Con-Exclusive anbietet. Da gucken wieder alle durch und sagen dann, das hätten wir aber auch mal früher wissen können. Jetzt habe ich 5 Stück gekauft. Was mache ich denn jetzt damit? Ja, in Popo stopfen, verdammt nochmal.
Ja, wenn sich denn, ich meine, das sagt ja auch was über die Leute aus, ne? Wenn sie sich denn ständig über sowas noch ihr Zubrot verdienen müssen oder irgendwie so, dann denke ich halt auch immer, ja, dann mach das doch, du arme Sau. Und dann ist das eben so. Und es soll ja auch Leute geben, die kleine Kinder am Flohmarkt abzocken. Also von daher, ich mache mir darüber gar keine Gedanken mehr, ne? Ich sehe das einfach so, ja, mach doch, wenn ihr meint, dass ihr das machen müsst. Und mich interessieren die Figuren eigentlich überhaupt nicht. Wer die Serie jetzt natürlich noch komplettieren will, weil er die anderen auch schon alle hat, dem sei es denn gegönnt.
Ja, und, genau.
Können sie auch alles machen und das ist auch in Ordnung, wenn denn da so Scalper sitzen, die dann denken, ja, da mache ich richtig den Reibach mit, mindestens 20 Euro pro Pack, da habe ich 100 Euro gemacht. Ja, dann denke ich mir auch immer, ja, okay, das ist schön, ich habe meinen Garten umgegraben, tschüss.
Ja, also ich halte meinen Nerdrage jetzt deutlich zurück. Ich bleib da auch bei den Worten von Gordon. Wer diese Figuren schon immer irgendwie cool fand und niedlich fand und jetzt irgendwo sich freut, dass er da nochmal nachträglich was kriegt und ihm das Geld auch vollkommen wert ist, der soll das gerne holen. Ich gönne es wirklich jedem. Ich kann das auch vollkommen verstehen. Ich fand die Figuren schon immer schön. Nur dieses Scalpertum. Ich sag nichts mehr. Machen wir einfach die nächste News. So, hier, passt auf. Gordon, Kinofilm. Adam und Aaron Lee übernehmen die Regie vom Kinofilm. Was sagst du dazu?
Von was für einem Kinofilm?
Irgendeinem. Und irgendwas mit He-Man hat es, glaube ich, auch zu tun.
Aha. Okay. Ja, dann keine Ahnung, was denn für ein Film? Wo könnte denn He-Man nebenbei auftauchen? Ich habe gehört, bei Boss Baby war letztens Skeletor irgendwie zu sehen. Kommt da vielleicht Boss Baby 2, dass man da mal He-Man sieht, oder?
Ja, vielleicht auch irgendwie Director's Cut vom Master 87er Film, der neulich auf Tele 5 lief.
Oh ja, das könnte sein, ja.
Natürlich.
Machen Sie den nochmal in 3D, ach so, ja, okay.
Ist zumindest, glaube ich, wahrscheinlicher als ein ganz neuer Film.
Ja, also ich meine, die beiden, die den jetzt ja übernehmen sollen, die haben ja schon den richtigen Nachnamen, nämlich Nee.
Womit wir beim Thema Nerdrage wären.
So. Und Alter, ich verstehe einfach nicht, wie die Leute, ungelogen, wir haben das jetzt gerade, ja, ich finde das so doof, dass alle immer schlechte Stimmung machen.
Ich freue mich immer über die neuesten News. Ich finde das total toll, nur weil die letzten 3 Jahre nichts gekommen ist.
Die letzten 20 Jahre, du Kasperkopf. Ja, 1998 habe ich im verfickten Kino hier gesessen und da kriegte ich die offizielle Cinema News, die nur für die Kinos rauskam und da wurde schon der neue, ja, und ich bespreche es besonders so, damit ihr seht, wie ich die Finger bewege, für die Anführungszeichen, der neue Masters of the Universe Film besprochen wurde. Das ist jetzt 20 Jahre her. Hört endlich auf damit.
Ja, also ich habe meinen Nerdwitch-Moment gehabt, Gordon seine. Ich weiß nicht, ob wir das bei Michael und Matthias heute noch irgendwie hinkriegen, aber irgendwo,
die Stimmung ist spürbar gedämpft. Ja, ich weiß, dass man beim, muss man doch nur einmal irgendwie sagen, das ist doch nicht Orko. Und dann geht es los.
Das war auch schlimm. Ja, Matthias, möchtest du vielleicht noch ein bisschen was Relativierendes dazu sagen?
Keine Ahnung, ich kenne die ja Anne, dieses Brüderpaar. Also das sind ja irgendwie wirklich totale Indie-Filme. Also ich habe mir da mal angeschaut, Die haben da
das ist ja echt ein gutes Vorzeichen für den.
Also ich weiß auch nicht, was da jetzt die Zielrichtung ist, weil, also, keine Ahnung, was sie sich davon versprechen, weil es war ja meine Zeit ganz cool, Indie-Filme an große Projekte zu lassen.
Bis die alle gefloppt sind.
Ja, und schauen wir mal. Also anders als warten, weiter warten, nein, es ist halt wieder eine Nachricht, die tatsächlich auch mal wieder kurz die kurz Master of the Universe irgendwie aus dem Hardcore-Kern rausholt in den Halb-Mainstream und dann verschwindet es wieder. Aber komisch. Also ich fand's, warum jetzt? Dann ist es halt wieder typisch. Es kommt dann so eine Nachricht, dass es irgendwelche Quellen gibt, die es der Variety gesagt haben, und dann bestätigt es dieser Adam Nee auf Instagram und Twitter, aber es gibt halt mal wieder keine offizielle, weil ich verstehe das nicht, warum gibt es denn nicht einfach mal eine Pressemeldung von Sony? Ja, Adam Nee, bla bla bla. Also ich check's halt nicht.
Ich glaube, es gibt keine Pressemeldung von Sony, weil einfach nach wie vor nichts spruchreif genug ist an der Geschichte.
Naja, aber wenn
es halt wie immer, sie haben halt irgendjemand an dem Projekt gerade dran, und wenn sich das binnen x Monaten noch nicht wieder weiter konkretisiert hat, dann wird die Person wieder genauso abspringen wie die 10 davor.
Ja, okay, gut. Also, aber wenn es halt selber schreibt, dann ist es ja auch spruchreif, oder nicht?
Aber sie drehen doch schon seit 3 Wochen.
Ja, ja, eben. Deswegen mussten sie ja jetzt die Regisseure mal bekannt geben, die in dem Moment in der Wüste sitzen und den Film drehen.
Wahrscheinlich drehen sie den heute unter einem Arbeitstitel und keiner Mensch weiß es. Und dann plötzlich ist er bei Netflix.
Ja, genau.
Und wahrscheinlich wird es ein Shearer-Film, weil ja Einhörner jetzt lang so in waren.
Egal. Also, wie gesagt, anders als warten, kommen wir eh nicht. Doch,
ich habe Crossover mit Transformers, und das ist nicht The Mighty Unicron, sondern The Mighty Unicorn.
Ah. Ja, nee, ist klar.
Ja, also bitte. Ich meine, sie sollen das jetzt irgendwie bis nächstes Jahr geschissen kriegen, weil sie dann die Rechte an dem Film verlieren. Also was kommt denn dann raus? Ein Short-Movie oder was? Das schaffen die doch alles überhaupt nicht mehr. Wir haben mittlerweile Ende April.
Ja, natürlich.
Wie viel Drehzeit haben die denn jetzt? Das ist so vollkommen lächerlich. Ein Cast steht vielleicht, überhaupt nicht in
nichts. Vielleicht wird's ein Kammerspiel.
Ja, genau. Ja. Vielleicht wird's ein Porno. Den kannst du in 2 Minuten zusammendrehen.
Ja, da kommt dann sowas. Beim Jodel juckt die Fellhose.
Ja, wenn nur ein Scherz wäre.
Vielleicht kommt ja sowas wie Watcher Commons Fantastic Four aus. Nein, also versuchen wir mal irgendwo frohen Mutes zu bleiben, dass mal wirklich irgendwann was draußen steht. Aber liebe Hörer, ihr, die schon länger in unserem Podcast seid, ihr wisst, wie das zu nehmen ist. Ich lasse ja keine Gelegenheit aus, Gordon in den Nerd Rage zum Kinofilm irgendwie reinzubringen. Und es ist nach wie vor irgendwo schwierig, wirklich mal was Konkretes zu sehen, weil einfach nichts Konkretes bisher rauskommt, außer irgendwie das Namenskarussell dreht sich weiter. Ja. Wir bleiben dran und hoffen drauf, dass wir einfach früher oder später, viel später, auch mal was zu berichten haben, wie das ist der komplette Schauspielercast und Regisseur XY steht jetzt gerade mit Hauptdarsteller YZ in der Wüste und dreht jetzt gerade wie He-Man Triklops aufs Maul haut.
Aber der Mask-Kinofilm hat auch einen Regisseur. Haha.
Ja. Ja, wenn sogar Mask vor He-Man rauskommt.
Wer ist das?
Ja, auch Mask ist für mich genau dasselbe. Ich habe da auch irgendwie, läuft Mask auch unter Sony?
Na, das ist ja dieses eigene von Hasbro und Paramount.
Dann wird es vor He-Man kommen.
Ja, das mit Sicherheit, ja.
Der Regisseur ist ja auch kein, das ist ja irgendwie der von Fast and Furious 8. Ist ohne Qualitätsbewertung, aber rein finanziell und Franchise Erfolgsbewertung, und das scheint ja nicht zu schlecht zu laufen.
Dann kriegen wir ein Fast and the Furious
verwandelnden
Autos. Toll. Ja. Yay, Vin Diesel. Ich bin's. Duke. Ah ja. Okay, ja, dich habe ich sofort erkannt. Ich bin Matt Tracker. Nee, ist klar. So, also, weiß ich nicht. Für mich ist es halt einfach so, ich habe momentan irgendwie das Gefühl, Sony ringt ja so sehr danach, endlich mal ein Franchise aufzubauen, das auch funktioniert, nachdem ja irgendwie Ghostbusters in die Grütze gegangen ist. Und halt ihr ganzer anderer Bullshit, den sie da irgendwie groß machen wollen, ja auch nicht funktioniert. Und sie jetzt ja schon bei Marvel mit auf den Zug aufspringen müssen, um überhaupt irgendwas geschissen zu kriegen. liegen und erzählen dann noch irgendwas von, ja, nach unserem Riesenerfolg mit Spider-Man Homecoming und ich, ja, eurem Erfolg vor allen Dingen, ihr seid ja so gut, ey, ihr seid echt solche Kasperköpfe. Ja, jetzt kommt Venom, der spielt auch voll in dem Universum, zwar dürfen wir keine Charaktere benutzen und wir haben auch nicht Spider-Man, aber das wird alles total eindeutig, wo jetzt schon der Großteil der Fans gesagt hat, von Marvel-Fans, ja, den boykottieren wir. Alter, das
wird hey. Auch schon... Wir konnten wenigstens Tom Hardy überzeugen mitzumachen.
Ja, das wird auch so richtig geil einfach. Das wird auch wahrscheinlich wieder ein Flop und dann sagen sie wieder alle Filme ab, so wie sie es auch nach Amazing Spider-Man 2 gemacht hat, der ja auch so ein Meisterwerk der Scheiße war. Und das ist genau das Ding so. Und ich habe irgendwie das Gefühl, sie hangeln sich jetzt an jedem Schwachsinn fest und da eben auch so ein Kram halt. Und das ist einfach nur auch albern, die sollen die Rechte dafür einfach weggeben und das machen, was sie können. Videospiele machen.
Ja, womit wir wieder bei Injustice wären. Nein, da gehen wir jetzt nicht nochmal zurück. Also, Kinofilm irgendwo namens Karussell dreht sich. Wir werden bestimmt noch irgendwo eine Möglichkeit haben, noch ein bisschen mehr zu reden. Also über den Mask-Film, weil da wird bestimmt noch vorher was kommen, bevor beim Meme-Film was kommt. Aber drücken wir einfach die Daumen, dass irgendwann nochmal was kommt, weil ich bin nach wie vor davon überzeugt, wenn Masters of the Universe nicht irgendwann in der Versenkung verschwinden will als Randerscheinung, die dann von Oliver Geissen, die in irgendeiner die Hits der 80er-Sendung erwähnt werden, dann brauchen wir sowas wie einen Film. Egal. Liebe Hörer, wir kommen zu unserem letzten News-Thema, das es in sich hat, denn ich kann es immer noch kaum glauben, dass ich das sagen kann. Wir kriegen Moto Classic Stridor oder Stridor auf Englisch. Das heroische Robotpferd. Heroic Armored Warhorse. Ich fasse es einfach nicht. Super Seven hat vollkommen überraschend in einem Newsletter einen Teaser zu Stridor gebracht. Alle Leute sind total durchgedreht, bis das Ding komplett enthüllt wurde. Und dann sind die Leute immer noch durchgedreht. Okay, nicht alle unbedingt positiv, dazu kommen wir gleich. Aber sie sind durchgedreht und ich weiß gar nicht, wie man es anfangen soll. Es hat halt seine positiven, negativen Seiten. Ich sage jetzt einfach mal nur ein paar Randfakten. Das Robotpferd wird $60 plus Versand kosten. Es kann vom 25.04. bis 16.05. bei Super 7 vorbestellt werden und wird dann voraussichtlich Ende Juli nach der San Diego Comic-Con verschickt. Was also sehr schnell geht. Und daran sieht man auch schon, auch was auf den Bildern drauf stand, da wurde schon das fertig produzierte Pferd oder zumindest Production Sample gezeigt. Und das ist wahrscheinlich jetzt einer der Negativpunkte beziehungsweise ist einer der größten Kritikpunkte aktuell. Es ist halt ein reiner Repaint von Nightstalker. Jetzt muss ich dazu sagen, wir nehmen hier gerade an einem Montagabend auf und wissen nicht, ob heute Nacht just wieder ein Newsletter kommt und da wird dann Brian Flynn vielleicht irgendwie eine Aussage enthüllen, dass nicht nur der Nightstalker-Helm in Rot, sondern auch ein ganz neuer Helm noch zusätzlich dabei sein wird. Man weiß es nicht. Wenn dann was rauskommt, dann reichen wir es möglichst nach, dass wir das noch in dieser Aufnahme irgendwie drin haben. Jetzt reden wir aber erstmal über die bekannten Fakten. Wir kriegen ein 1:1 Repaint von Nightstalker, womit wir Streeter bekommen zu einem erstaunlich billigen Preis. Das hätte wohl niemand mehr gedacht. Man kann wohl auch davon ausgehen, dass Super 7 eben die Gussformen von Nightstalker noch aus Mattels Fabrik bekommen hat, woran es ja ganz lang hing. Und ich kann schon mal so weit vorgreifen. Matthias, Gordon und ich werden dieses Ding vorbestellen. Da haben wir uns schon vorher verständigt. Michael, wie sieht es bei dir aus? Muss Twitter auch zu dir kommen?
Wahrscheinlich eher nicht, weil ich Nightstalker nicht gekauft habe. Ich habe bei den Classics irgendwie beschlossen, dass ich eigentlich keine, habe Ausnahme gemacht beim Rotorn, aber keine Fahrzeuge oder Reittiere kauf. Ausnahme Battlecat und Panther. Ich ringe noch mit mir, weil ich ihn ja doch super finde irgendwo, aber dann müsste ich eigentlich auch den Nightstalker kaufen und keine Ahnung, wo der preislich zurzeit liegt und bei mir wird es mit dem Platz auch schon eng, aber grundsätzlich natürlich super, dass der kommt und wie du ja schon gesagt hast, preislich hätte, glaube ich, fast jeder mit mehr gerechnet und was echt interessant ist, dass sie irgendwie die Formen noch bekommen haben, wie auch immer, komischerweise für den schon, für viele andere Sachen nicht. Wäre für die Zukunft interessant, wenn sie noch ein paar alte Formen von der vorigen Mattel-Firma bekommen würden. weil da noch was machbar wäre. Grundsätzlich finde ich, sieht der gut aus. Das mit dem Helm, ich hätte gedacht, dass ich irgendwo mal gelesen habe, dass der schon fertig produziert ist. So, dann kam wieder der Rückzug mit dem Helm, dass eventuell doch der andere Helm noch beiliegt. Da frage ich mich allerdings, wieso dieser Repaint-Helm vom Nightstalker beiliegt, weil der passt einfach überhaupt nicht dazu. Und was aus meiner Sicht auch noch eine ganz einfache Lösung gewesen wäre, einfach noch Aufkleber dazu packen mit den Schildern, die vorne beim Original Strider dran waren. Das wäre wirklich einfach noch gegangen. Keine Ahnung, ob das noch kommt, aber würde, glaube ich, einige Fans besänftigen.
Ja, besänftigen ist tatsächlich das Ding, weil dadurch, dass es ein Repaint ist, sind halt einige Leute ziemlich enttäuscht, trotz Preis. Dazu muss ich persönlich sagen, ich habe von Anfang an als Nightstalker rauskommen gesagt gehabt, also für mich muss Tweedo irgendwo teilweise neue Formen haben, eben damit diese Wappen an den Seiten vorhanden sind, dass ein neuer Helm vorhanden ist. Und das stand für mich irgendwie außer Frage, ansonsten wäre das für mich eine Enttäuschung. Dann wurde dieses Pferd vorgestellt und ich habe irgendwo dann vorab gedacht, naja gut, gucken mal halt, hast du wieder Geld gespart, auch wenn es jetzt günstig ist. Und dann sehe diesen Repaint, den ich halt seit Jahren irgendwo befürchtet habe, dass er kommt. Und es hat mich gar nicht so gestört. Selbst der Helm stört mich jetzt nicht so. Hey klar, natürlich, diese Sticker, die du sagst, Michael, fände ich super toll. Wenn jetzt wirklich ein neuer Helm auch noch dazu kommt, ist das umso besser. Ein paar Bemalungsdetails mehr fände ich auch cool. Aber wenn das alles nicht kommt, stehe ich dann immer noch da und bin positiv überrascht und denke mir, boah, $60? Ja, dafür nehme ich ihn. Das ist im Gegensatz zu vielen der letzten Sachen und auch mit dem PowerCon Exclusive sowas, wo ich das Gefühl habe, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt für mein Gefühl irgendwo. Aber andere Leute sehen das halt nicht so, sondern sind eher enttäuscht. Oder, Matthias?
Ja, offensichtlich. Also es ist ja so, dass das, was früher beim Stridor oder Stridor Silber war, ist jetzt wieder grau. Also es hat ein ähnliches Problem, in Anführungsstrichen, wie der Ramman, wie der Ultimate Ramman.
So dieses Steingrau?
Genau, also dass sie eben eher ein mattes Grau haben. Ich habe ja dann geschrieben, ja, es ist ja aus Holz und Blech, also was habt ihr erwartet? Also mich persönlich stört das ja überhaupt nicht und mich stört auch der Helm gar nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, da hat ja einer dieses Photoshop-Bild, wo dieses Vintage-Helm vom Streetor auf dem Classic Streetor drauf ist und ich finde, das schaut total behämmert aus, also weil das auch von dem Detailgrad und irgendwie von dem ganzen Stil, also für mich überhaupt nicht passt. Also ich konnte mit dem roten Nightstalker-Helm wunderbar leben. Und wie du gesagt hast, ich bestelle es auf alle Fälle. Und was ich ganz witzig finde oder eigentlich ganz interessant, es ist ja jetzt irgendwie so eine Art, naja, Konkurrenz vielleicht, nee, aber es ist jetzt so gleichzeitig mit den PowerCon Exclusives kann man es vorbestellen und es sagen ja immer alle, ja, es wird alles so teuer. Also im Grunde ist es schon eine Art Konkurrenz um das Geld, weil, ja, also ganz ehrlich, 52 Euro für eine Figur $60 für ein Pferd. Gut, es hat ja jetzt auch keine großen Funktionen, aber es ist doch ein Riesending. Es ist schon eigentlich ein gutes Angebot und ja, das finde ich eigentlich ganz interessant, dass sie da jetzt so neben den PowerCon Exclusives ja im Grunde so ein Konkurrenzprodukt irgendwo rausbringen. Ja. Also das fand ich interessant.
Gut gesagt, mit dem Konkurrenzprodukt, den Gedanken hatte ich auch dabei schon. Was Ähnliches hatten wir auch letztes Jahr schon, wo die PowerCon Exclusives und die Wave 1 Bestellung waren es, relativ nah beieinander waren, wo ich gedacht habe, ja gut, die das erste geholt haben, werden jetzt wahrscheinlich ein bisschen sich schwer tun, das Geld für die nächsten Sachen aufzutreiben. Gon, wie siehst du das?
Also für mich ist es so ein bisschen, als ich die Überschrift gelesen hatte, Getting Back into the Saddle oder In the Saddle, habe ich nur gedacht, ja, Super 7 versucht jetzt nach dem Debakel mit einem Fan-Favorite wieder rauszukommen. Das war mein allererster Gedanke, so, ne, nachdem es irgendwie mit den ganzen anderen Classics-Figuren von der Qualität her diesen heftigen Shitstorm im Internet gegeben hat und dann ganz viele Fans gesagt haben, oh, die zweite Wave kaufe ich nicht oder ich warte erstmal ab und guck mir an, wie die anderen da sich rumärgern und bla. Und dann habe ich nur gedacht, so, jetzt haut Super 7 zumindest noch was raus, was die Fans schon seit Jahren verlangt haben, damit die Fans dann irgendwie sagen, yay, ihr seid doch wieder cool. So, ich finde den Stridor ganz okay, also sieht schon in Ordnung aus. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es ein Repaint ist. Mein Gott, also ich meine, klar, es gibt immer die Leute, die nölen und so weiter und so fort. Das ist auch immer ganz, ganz normal. Und klar hätte man ein paar Sachen ändern können, aber ich finde den so vom Aussehen her schon vollkommen in Ordnung. Normalerweise, wie gesagt, bin ich ja auch nicht so der Fahrzeugmensch, aber von Moto Classics habe ich eigentlich, was Fahrzeuge und Reittiere und so anging, bisher alles geholt. Und den Nightstalk habe ich halt auch und deswegen passt das dann auch, wenn jetzt ein Strider noch mit dazukommt. Und ja, den werde ich mir dann sicherlich auch noch zulegen und dann ja, gucken wir mal, ne, wie es dann tatsächlich weitergeht mit den Moto Classics, weil trotz allem, auch wenn jetzt ein Strider kommt und die Leute schon wieder sagen, ja, siehst du, Moto Classics ist trotzdem nicht tot, ich sehe das nicht ganz so. Also ich sehe trotzdem, dass ich habe ein bisschen das Gefühl, Super 7 will langsam raus aus den Moto Classics und sich eher so auf die Filmation Sachen und sowas konzentrieren.
Gordon, du bist ein Mock-Sammler. Was sagst du dazu? Ich weiß nicht, wie der Nightstalker verpackt war, aber da hat sich auch schon jemand beschwert drüber, dass quasi der Kopf hinter diesem Brick-Design verborgen ist. Aber war das beim Nightstalker auch so?
Das war genau.
Ja. Kann gut sein, ja.
Ja, das war genau so.
Ja, den habe ich aber, also die ganzen Figuren sind sowieso bei mir oben auf dem Regal, also die kann man eh nicht so gut sehen. Nein, also die sind, bei mir sind halt die Figuren an der Wand und nicht die Fahrzeuge, deswegen okay. Das ist nicht so wichtig für mich.
Das ist natürlich jetzt wieder für MIB oder Mox-Sammler das gleiche Problem.
Ja.
Ja, aber wie seht ihr das denn persönlich jetzt? Michael hat es ja gerade schon gesagt gehabt mit diesem Recycling-Faktor und so. Man hätte das und das natürlich noch irgendwo schöner machen können. Ich habe auch schon, besonders auf He-Man.org gab es sehr viel vehemente Kritik, während es auf PE eigentlich eher relativ gesittet eigentlich war. Da waren die einen nicht so begeistert, die anderen waren begeistert, und aber irgendwo alles so ganz okay. Auf He-Man.org haben sich etliche Leute ziemlich aufgeregt über das Recycling-Ding und haben gesagt, ja, für $10 mehr hätte ich jetzt auch einen neuen Helm gewollt oder hier oder da neue Teile. Ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein Ding war, ganz oder gar nicht. Dass man entweder diesen Repaint so machen musste, wie er jetzt gemacht ist, oder man hätte Nightstalker gar nicht rausbringen können, weil der Preis ansonsten in die Höhe geschossen wäre. Wie seht ihr das?
Ich finde es prinzipiell schon okay, dass es ein Repaint ist. Besser als gar kein Strider, ist einfach so. Und man muss ihm ja den Helm nicht aufsetzen, wenn er ihm nicht gefällt. Klar, es gibt immer ein paar Sachen, was zu verbessern, aber ich finde es grundsätzlich, auch wenn ich mir wahrscheinlich nicht hole, super, dass der rausgekommen ist. Je mehr Artikel rauskommen, Gordon hat schon mal gesagt, irgendwann wird die Line zu Ende sein, und wenn jetzt noch wirklich so Fahrzeug-Heavy-Hitter, muss man ja schon sagen, beim Strider rauskommen, umso besser.
Ja, Heavy Hitter trifft es aus meiner Sicht ganz gut. Ich merke das ja selber auch schon. In den letzten Folgen, gerade bei den Powercon Exclusives, die halt Filmation basierend sind, waren wir alle so eher etwas ernüchtert gewesen. Naja, die einen irgendwo, für die war das gar nichts, bei den anderen war das so, ja, könnte, aber der Preis, weil kein Zubehör dabei ist, und jetzt kommt Strider, und zumindest mir persönlich geht es so, das hypt mich jetzt persönlich wie so viel schon seit langem nicht mehr. Was natürlich auch was damit zu tun hat, dass Nightstalker jetzt auch mit Nostalgie pur ist. Könntet ihr euch vorstellen, dass dieses Ding jetzt letzten Endes noch sogar eine deutlich größere Käuferschaft anzieht als alles andere bisher, das wir hatten?
Konnte sein. Also es ist natürlich jetzt wieder im Gegensatz zu den normalen Collector's Choice Figuren, die ja jetzt, wie es vorher bei den Fragen war, das sind nur Hinterbänkler und irgendwelche nicht ganz so bekannten Charaktere. Da ist das Strider, das drückt den Nostalgie-Knopf komplett, und Ja, es ist ja irgendwie so eine Art, ja, du hast das Nightstalker und da brauchst du jetzt natürlich das Strider auch irgendwo, ja, damit die gegeneinander oder damit die ja schön gegeneinander auf dem Regal stehen und auch damit der Fisto sein Reittier hat. Und es ist halt so eine Lücke irgendwo in der Sammlung, wenn man es genau nimmt, und die wird jetzt da geschlossen, und das spricht diese Art von Komplettsammlung, die sagen, okay, ich mag die Vintage-Geschichte komplett haben, soweit sie von Classics erschienen sind. Natürlich die Komplettsammler sowieso. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir kommt es ja ein bisschen so vor, jetzt zwar auch Konkurrenz zu den PowerCon Exclusives, aber andererseits ist es auch so eine, die Filmation überhaupt nicht mögen, da ist es halt quasi jetzt für die, ist es das Stridor da so als,
Ach so, du meinst die jetzt bei den PowerCon Exclusives nichts zu kaufen haben, die kaufen jetzt dafür.
Vielleicht ist das ja auch so gedacht, dass man sagt, okay, gut, jetzt haben wir natürlich die eine Zielgruppe komplett abgedeckt, aber es gibt ja die eigentlich nur Vintage wollen. Und hier ist das Streetor. Ja, also könnte man auch so sehen.
Und ja, hört sich vernünftig an, und ich glaube, dass auch für Super 7 ein ganz guter Gradmesser ist, weil ich glaube, die ihre Sammlung noch nicht abgestoßen haben und weitersammeln, sehen ganz gut, weil die werden sich fast alle den Streeter holen. Wie viel Sammlerpotenzial für solche Vintage-Fahrzeuge meinetwegen ist eigentlich noch vorhanden? Weil, wie ihr schon gesagt habt, ich glaube, jeder, selbst die Leute, die von den Classics jetzt teilweise abgekommen sind und nur die Vintage-Sachen sich geholt haben, werden sich wahrscheinlich den Strider holen. Ganz guter Gradmesser, denke ich mal.
Das ist auch ein guter Gedanke.
Ja, ich denke auch, also dass man da so natürlich schon argumentieren kann. Ne? Aber deswegen sagte ich ja auch so, man macht jetzt im Endeffekt das, um einfach nochmal die Crowd und die Fans ein bisschen zu beruhigen. Das passt dann einfach auch. Und es passt auch, um jetzt da irgendwie hinzusetzen. Und ich glaube auch, dass die Community durchgedreht wäre, wenn sie gesagt hätten, wir bringen jetzt einen Dragon Walker raus. Ja. Nur der ist natürlich deutlich schwieriger herzustellen und wäre natürlich auch eine ganz andere Nummer, aber der würde genau in die gleiche Kerbe schlagen wie ein Stridor. Nur das passte jetzt halt einfach und es ist das Pendant und das haut dann eben auch hin. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich meine, natürlich kann ich den Aufschrei von einigen Leuten erzählen, die dann sagen, ja, Classics ist vorbei und ich habe keine Lust mehr, XYZ-Charaktere irgendwie zu holen. Ja, aber ich sag dann auch, was willst du denn stattdessen? Nochmal Reproduktion von allen anderen, die du sowieso schon hast? Das ist ja auch Quatsch. Und ganz ehrlich, also ich bin da auch so, ich brauche auch nicht die XYZ-ste Variante von irgendwelchen Figuren, weil ich brauche dann nicht noch Snake Man at Arms oder irgend so ein Kram. Also darauf kann ich dann ehrlich gesagt auch sehr gut verzichten. Also dann sage ich lieber, dann beendet lieber die Toyline, bevor euch nichts mehr einfällt.
Vielleicht ist das jetzt der Startschuss für die Fahrzeug-Wave mit Spider, Dreamwalker.
Ja. Oh Mann, Spider wäre so geil. Letztes Wochenende habe ich meinen Spider repariert, weil der einen Kabelwackler drin hatte und habe den laufen lassen. Das hat so viel Spaß gemacht, wenn ich mir das allein vorstelle, in Moto Classics Größe Spider zu bringen. Wie endgeil wäre das denn? Da
den würde ich holen.
Hier raus.
Jetzt hört auf, hier abzunörden, ihr Nerd.
Aber vielleicht ist es tatsächlich so ein Gradmesser. Also Super 7 hat ja offenkundig irgendwo, als sie in Asien waren, diese Formen gekriegt und dann wohl relativ schnell in Produktion gegeben, weil sie sich wohl zu Recht auch sicher waren, dass sich das Zeug schon verkaufen wird. Und wenn Nightstalk jetzt irgendwie wie gestrichen Brot weggeht, könnte das ja vielleicht tatsächlich so einen gewissen Ausschlag geben, dass der Brian Flynn, der da sehr trocken auch Richtung Filmation jetzt gezielt hat, dann auch bei den Classics sagt, ja okay, dann sollten wir vielleicht doch mal prüfen, wie es finanziell aussieht, ob wir da nicht zumindest einen Landshark oder einen Attack Track per Vorbestellung irgendwo zusammenkriegen, und wenn das halt nicht funktioniert irgendwo, dann wird der nicht produziert, aber bis dahin gibt's die Option. Das könnte ich mir vorstellen. Ich hatte es ehrlich gesagt bei Strider schon erwartet, dass sie das, selbst wenn sie die alten Formen kriegen, so machen würden. Und ja, ich kann es mir durchaus vorstellen, wenn sowas ganz Neues kommt oder kommen könnte, dass sie dann auf die Schiene laufen, okay, Leute, wir brauchen da jetzt wirklich so und so viele Vorbesteller, sonst passiert nichts.
Ja, kann natürlich sein. Aber haben wir eigentlich schon erwähnt, was du da gepostet hast von Brian Flynn, dass da irgendwie, dass er sagt, ja, wer sagt denn, dass Streeter nicht einfach mit zwei Helmen kommt und dass ihn dann nicht noch mehr bekannt geben?
Ja, das hatte ich anfangs angeschnitten, dass es da irgendwie so, ja, genau, du sagst es gerade. Brian Flynn wurde natürlich gefragt, hey, was soll es mit dem Nightstalker-Helm? Der hat dann gesagt, ja, wer sagt denn, dass Strider nicht vielleicht mit zwei Helmen kommt oder dass wir noch weitere Überraschungen haben, wo die Leute jetzt natürlich durchdrehen. Also da muss er jetzt natürlich auch liefern und deswegen ist das der Punkt, wo ich gesagt habe, wenn wir jetzt nach dieser Aufnahme hier plötzlich nochmal neue Nachrichten kriegen, dann müssen wir das innerhalb der Folge doch noch irgendwie nachreichen, um aktuell zu sein.
Ich schaue schon immer bei Facebook, aber es ist die neueste Nachricht ist nur, dass wieder die He-Man und Skeletor-Gläser verfügbar sind. Also.
Ja, super, auf die habe ich gewartet.
Aber es muss auch schon frustrierend sein für einen Brian Flynn auch irgendwo. Kommt Streeter raus, endlich. Viele haben drauf gewartet. Und dann wird auf PE vielleicht nicht so, aber vor Ort wieder größtenteils gemeckert und das passt nicht, das passt nicht, das passt nicht. Er wirkt auch in diesen Interviews mit Pixel Dan manchmal auch schon etwas genervt und angestrengt.
Ja, weil der es so auch nicht kennt. Die haben halt bisher ihre kleinen Nischen bedient von einer wirklich sehr überschaubaren 3- bis 4-stelligen, würde ich mal behaupten, Kundschaft. Und dann auf einmal kommt dann plötzlich irgendwie so ein Massending raus, wo sie denken, boah, da können wir jetzt noch richtig gut Kohle mitverdienen, ist ja geil. Und dann auf einmal von den 1000 neuen Kunden melden sich irgendwie 500 Leute, die irgendwie auf gut Deutsch alles scheiße finden, was er gerade bisher gemacht hat. Es ist ja auch nicht jede Kritik ungerechtfertigt. Im Gegenteil, es gab ja auch gerechtfertigten Anlass zur Kritik. Aber dass ihnen das anstrengt, kann ich mir schon vorstellen. Und gerade auf He-Man Org, so diese Kritiken, fand ich da halt schon bitter, weil, sagen wir mal so, historisch gesehen, habe ich auf He-Man Org immer das Gefühl gehabt, da ist es dann etwas gesitteter zugegangen. Auf PE wurde dann deutlich stärker vom Leder gezogen. Auch nicht als Kritik gemeint an die Leute, aber es war einfach so. Und jetzt auf PE war das alles so, ja, ich bin da schon enttäuscht, hätten wir ein bisschen mehr machen können. Ja, scheiße, kann's aber verstehen, dass sie es so gemacht haben, was soll's. Und auch viel mehr noch so, Drecksäcke, voll der Scheißdreck und sowas. Und rasten da mehr aus, als wir in unseren schlimmsten Nerdrage-Momenten. Das ist schon krass.
Ich hoffe nur, dass in Sachen Qualität, klar ist, das war das an vielen Stellen berechtigt, dass die Qualität dann einigermaßen passt mit Plastik und dass nicht die Figuren ankommen, die Leute freuen sich und dann gibt's die ersten Fotos mit abgebrochenen Beinen und beim Kopfdrehen bricht das Halsgelenk ab. Weil die Firma ist ja letztendlich wahrscheinlich, sie haben zwar die Formen, aber die Firma ist die gleiche, die sie jetzt bei der Wave 1 hatten, denke ich mal. Die werden sie durchgehend haben.
Das weiß man eben nicht. Vielleicht haben sie da mit Mattels Fabrik direkt nochmal was gemacht. Also ich glaube so oder so, dass es sauschwer ist und auch bestimmt gut Kohle kostet, da irgendwie von so einer Fabrik diese Formen zu kriegen, dass sie denen die überlassen. Und vielleicht ist es auch so gewesen, dass die gesagt haben, ja gut, das kostet dann so und so viele Tausend, aber wo ein Flint schluckt, oh scheiße, da muss ich aber viele Reactions verkaufen für. Und dann haben die vielleicht einen Deal mit denen ausgemacht, dass es in der Firma nochmal produziert wurde, weil es einfach günstiger war zu sagen, okay, benutzt zum letzten Mal diese Formen, dieses Mal halt für uns, als dass man die denen abgekauft hat. Und vielleicht haben sie deswegen auch gar nicht so von anderen Sachen jetzt großartig Formen beschafft bekommen, sondern konnten das als einmalige Aktion zu diesem Preis halt auf die Weise fahren.
Kann natürlich auch sein, ja.
Das ist halt natürlich alles Spekulation, aber ich gebe ihm so, ja, zumindest große Anerkennung, dass sie das jetzt so gemacht haben. Und was die Qualität betrifft, also Nightstalker hatte ehrlich gesagt auch nicht gerade das an Top-Qualität, was ich von so einem Matty-Collector-Produkt normalerweise gewohnt war. Da hatte ich schon bei den Beinen gedacht, da hätten Klickgelenke besseres gewirkt, damit der nicht irgendwie unter seinem eigenen Gewicht droht einzubrechen, je nachdem welche Pose der hat und solche Dinge. Also wenn sich die Leute dann hinterher darüber beschweren, dann kann man da zumindest sagen, dass es nicht schlechter als bei Mattel ist. Wenn natürlich dann die Gelenke zerbrechen würden, das wäre eine bittere Pille. Ich glaube, danach könnte Super 7 endgültig einpacken, was Moto Classics betrifft.
Ja, das denke ich auch. Das ist sicherlich auch ein Risikofaktor dann in dem Moment.
Aber daran wollen wir jetzt gar nicht denken.
Nein, wir sind ganz positiv und freuen uns. Also ich freue mich über Street oder so. Also da war wirklich so ganz, weil ich im letzten Podcast ja gesagt habe, bei den PowerCon Exclusives, ja, wenn da was anderes gekommen wäre, hätte ich gar nicht überlegt. Und das ist bei Streetor exakt. Ah, Streetor, wunderbar.
Hattest du nicht sogar außerhalb der Aufnahme gesagt, ja, wäre es wenigstens ein Streetor gewesen?
Weiß ich gar nicht mehr. Vielleicht so im Spaß, ja, ich weiß es nicht mehr.
Genau. So was.
Und schon ist er da.
Ja.
Aber gefühlt gab es doch von Super 7 schon ewig kein so ein Video mehr, oder? Du hast das hier besser auf dem Schirm, Matthias, oder?
Das naja, das ist das letzte war so kurz nach der Wave 1, wo er das behauptet hat, dass eigentlich beim Triclops man das überhaupt, dass man das total leicht drehen kann, wenn man ihn am Kopf festhält. Das war das letzte.
Weil, seitdem traut er sich nichts mehr.
Ja, ich glaube, das war das letzte. War nicht so schlau. Ja, ich weiß auch nicht. Das muss man halt anders machen. Das war vielleicht witzig gedacht, aber da schießt man dann halt übers Ziel hinaus, wenn man das dann witzig macht. Also, keine Ahnung. Das hätten sie anders aufzeigen müssen. Das fand ich jetzt zum Beispiel auch nicht toll. Also, das habe ich überhaupt nicht verstanden, dass man das dann so verkauft, dass das überhaupt kein Problem ist und also.
Ja, aber man kann ja davon ausgehen, dass im nächsten Video, falls Nummer 1 kommt, dass er den Streeter dann schon da hat, weil produziert ist er anscheinend schon.
Da müssen sie ihn da haben, ja.
Ich bin ehrlich gesagt froh, weil ich sammle ja die Club Grayskull-Line, dass das nicht als Two-Pack gekommen ist mit Fisto, mit dem Filmation Fisto. Das war ja auch lange im Gespräch oder dann sonst die Leute gerätselt, vielleicht wird es ein Two-Pack, bin ich ehrlich gesagt ganz froh.
Wobei das ja der Witz ist, wenn man sich Nightstalker so anschaut, wenn man jetzt den Helm weglässt, das Ding könnte schon fast als Filmation, als Stridor, das Ding könnte schon fast als Filmation Stridor durchgehen, weil es vom Filmation Cartoon die Augenfarbe hat und so, und mit diesem Mattgrau, was es hat, statt dem Silber Metallic, das geht schon in die Zeichentrickrichtung. Ich glaube, das haben sie schon auch mit der gewissen Absicht gemacht.
Ja, kann gut sein.
Ja. Aber es ist ja auch so, dass jetzt das Filmation Streetor jetzt nicht wirklich so weit davon abweicht, oder?
Nee, das nicht. Also es sind halt so ein paar Nuancen, wo man sagen, ja, wenn das und das wäre, dann wäre es ziemlich eindeutig Moto Classics. So könnte es so als Mix von beiden Quellen fungieren. Naja, also auf jeden Fall, ich freue mich über Stridor, Matthias freut sich über Stridor, Gordon wird es bestimmt auch nicht schlecht finden und den Michael überreden wir auch noch zum Bestellen.
Ich will ihn ja auch bestellen, also ich finde ihn auch gut, absolut.
Ja, ich meinte nur, dass du noch nicht so ganz die Begeisterung herausholst.
Nee.
Aber dafür ist es ja, glaube ich, auch jetzt schon ein bisschen spät heute Abend.
Nach so viel Nerd-Rage.
Ja, genau.
Hallo allerseits, hier ist der Stefan aus dem Schneideraum. Bevor die Jungs sich jetzt nämlich gleich verabschieden, habe ich noch ein paar ganz aktuelle Neuigkeiten für euch. Denn die vier hatten natürlich recht und kurz nach der Aufnahme gab es dann doch noch ein paar Neuigkeiten zu Stridor und auch noch zu diesen sogenannten Neo-Vintage-Figuren. Und zwar hat Super 7 nach ein paar kleinen Andeutungen schon im Vorfeld bestätigt, dass Stridor sowohl mit einer roten Version des Nightstalker-Helms als auch mit einer Umsetzung der Vintage-Stridor-Kappe erscheint. Damit hat Super 7 einen der größten Kritikpunkte am heroischen Robotpferd beseitigt und schafft nebenbei auch noch die Motivation für den einen oder anderen vielleicht, sich Stridor doppelt zuzulegen. Darüber hinaus hat der Online-Händler spacefiguren.de mit einem Facebook-Post bekannt gegeben, ab sofort offizieller Vertrieb von Masters of the Universe Classics für Europa zu sein und bietet ab sofort Stridor zum Vorbestellpreis von 89,99 Euro an. Wer nur ein Pferd bestellen will, kommt damit eigentlich billiger weg als direkt bei Super 7. Wenn man natürlich eine Sammelbestellung macht, ist man wiederum trotz Zoll auch über Super 7 direkt günstiger. Mehr zu dem Thema erzählen die Jungs aber bestimmt in der nächsten Ausgabe unseres Podcasts. Völlig überraschend waren neben Stridor aber auch die ersten vier Neo-Vintage-Figuren von Super 7 vorbestellbar. Dabei bestätigte sich bezüglich der Verpackung ein altes Gerücht. Die erste Wave erschien nämlich tatsächlich in zwei Two-Packs, Epic Battles genannt. Logischerweise waren Filmation He-Man und Skeletor in einem Set, das andere Set enthielt She-Ra und Hordak im Princess of Power Cartoon Design. Die Verpackungen waren den Vintage-Gift-Sets nachempfunden und je Set wurden $45 plus Versand und Einfuhrkosten fällig. Als Liefertermin wurde Mitte Juli 2018 für die Neo-Vintage-Figuren genannt. Damit ist es wohl klar, dass der Versuch von Mattel, die Figuren über den Einzelhandel zu vertreiben, zum jetzigen Zeitpunkt nicht erfolgreich war. Beide Two-Packs waren nach relativ kurzer Zeit ausverkauft. He-Man und Skeletor schon nach ein paar Stunden, das andere Set am nächsten Tag. Alle vier Figuren sollen aber zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal auf Einzelkarte erhältlich sein. Mehr Informationen dazu könnt ihr natürlich wie immer auf planetetania.de nachlesen oder ihr wartet einfach bis zur nächsten Ausgabe von unserem Podcast, denn da werden die vier Jungs sicher ausführlich über dieses und weitere Themen reden. Ich sage jetzt erstmal Tschüss und macht's gut, bis zum nächsten Mal.
Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen?
Dann unterstütze jetzt unseren Podcast mit deiner Bewertung und deinem Kommentar.
Nachdem du in iTunes das Himalische Quartett aufgerufen hast, kannst du uns über die angedruckte Sternchenleiste deine Bewertung zukommen lassen und den Podcast direkt im Anschluss auch kommentieren. Jedes positive Feedback hilft dem Quartett, seine Position in iTunes zu verbessern, um noch mehr Fans und interessierte Zuhörer zu erreichen. Vielen Dank für deine Unterstützung. You have the power.
Das Semanische Quartett, präsentiert von planeteternia.de.
Also, liebe Hörer, was wir heute hatten, Menschen, Tiere, Sensationen, Emotionen auf jeden Fall. Es war eine Berg- und Talfahrt heute, aber wir kommen nichtsdestotrotz jetzt zum Ende unserer heutigen Folge. Und ja, ich möchte mich nochmal bei euch bedanken für das Einsenden von Feedback, auch von Fragen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr uns auf iTunes eine gute Bewertung gebt, auf Facebook liked und möglichst auch teilt, auf YouTube uns liked, wenn ihr Kommentare wieder abgebt. Mich würde es zum Beispiel mal interessieren, weil ich das jetzt schon die letzten paar Folgen gesagt habe, macht euch, ihr könnt eine gute Pause machen. Sind euch unsere Folgen jetzt eigentlich zu lange? Findet ihr das irgendwie besser, wenn wir so Frage-Antwort-Teile oder sowas irgendwie vom News-Teil mal abkoppeln? Oder sagt ihr, ach, das ist genau die richtige Packung, die ich immer brauche für meinen Nerd-Rage oder für mein totales Abnehmen? Wäre ich einfach mal neugierig, was ihr dazu sagt. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuhören. Tschüss, bis bald und gute Reise.
Mir hat es auch wieder viel Spaß gemacht, über Motu zu diskutieren, Fragen zu beantworten. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, also ich werde jetzt noch ein bisschen wach bleiben. Vielleicht droppt ja noch die eine oder andere News von Super 7, so ganz klassisch eine Stunde nach der Aufnahme.
Wie immer.
Damit sie noch aktueller wirkt, als sie eigentlich schon ist. Ja, mal schauen. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Und ja, wünsche euch auch noch viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ja, wir hatten ja vorhin noch über dieses Minipack gesprochen, also She-Ra und der Horde Trooper, ne, dass es das jetzt plötzlich doch gibt und dass einige Leute das dann irgendwie extra nur dafür kaufen. Und da hat sich der Sepp ja so ein bisschen drüber aufgeregt. Aber Sepp, wenn die jetzt alle gekauft haben und das Preissteigern auf eBay in die nächste Runde geht, was ist das dann? Neptune.
Oh. Dass wir den nochmal hatten.
Hei, hei, hei. Respekt.
Warte! Was?
So, das sollte genügen.
Jetzt hat sich mein Bildschirm ausgeschaltet. Moment.
Also, der Matthias sieht schwarz.
Ja.
Das Semanische Quartett. Präsentiert von planeteternia.de.